Teil B. Der Pfad der Täuschung. Welche Informationen hat der gesuchte Meisterdieb Victor Eugène über das berühmte verschollene Gemälde Feuermond, hinter dem so viele her sind? Justus, Peter und Bob müssen haarscharf kombinieren. Unter Einsatz aller Kräfte treiben die drei Fragezeichen den Fall voran. Sogar die Zentrale, der betagte Wohnwagen, muss für einen atemberaubenden Einsatz auf kurvenreicher Straße herhalten.
Herzlich willkommen im dritten Teil unseres 24-stündigen Live-Podcast-Marathons, den wir am Karsamstag auf uns genommen haben. Ihr seid jetzt in Teil B der Folgenbesprechung Feuermond. Und ja, ich weiß, anhand der Spielzeit kann man sehen, ups, kommen die am Ende überhaupt auf ihre 17, geschweige denn 24 Stunden? Ich kann es euch, glaube ich, jetzt schon verraten, nein. Jedenfalls nicht, was die reine Podcast-Spielzeit angeht. Aber wie gesagt, da ist ja noch viel, viel mehr an den Tagen passiert. Kann man auch alles auf unserem YouTube-Kanal Rotz und Wasser nachholen. Also ich habe eigentlich wirklich nur das hier rausgeschnitten, was die reine Podcast-Besprechung angeht, zu den Hörspielen. So, reicht jetzt auch mal langsam, weil ich wiederhole mich auch immer und immer wieder. Jetzt kommt Teil B, der Pfad der Täuschung von Feuermond. Aber auch in dieser Episode wird es wieder einen Gastbeitrag geben von befreundeten drei Fahrzeichen Podcasts. Und jetzt endlich, sie dürfen. Die Rede ist natürlich von Mathildas Kirschkuchen. Der drei Fahrzeichen Podcast, ja, der, glaube ich, die drei Fahrzeichen Folgen von einer anderen Seite des Universums aus betrachtet. Aber auch diese netten Leute haben was beigesteuert, schon auch vor einem Dreivierteljahr, haben sich eigentlich auch als Einzige beschwert, dass sie gesagt haben, wann kommt das endlich? Wenn ich sage, beschwert, natürlich auf eine lustige Art und Weise, ne? Deswegen, jetzt dürfen sie ran. Viel Spaß mit Björn und Ramona. Also nicht jetzt, irgendwann, ihr werdet es hören. Dann wünsche ich euch viel Spaß und wir hören uns wieder in Teil C.
Gehst du bitte Distanz wieder?
Ach ja.
Wir müssen jetzt nicht mehr so tun, als ob wir uns mögen. So, das sind Unterlagen, die können, glaube ich, schon weg. Müssen wir mal kurz sammeln, bevor es hier losgeht. Durchzählen, sind noch alle da.
So, bei mir steht hier auch, dass der Chat weg ist.
Ja, dann musst du refreshen.
Ja, wir müssen mal kurz gucken.
Wir sind doch hier in eine intime Runde.
Ich glaube, es ist alles wieder da. So.
So, Teil B.
Du guckst mich so erwartungsvoll an.
Ja, der Pfad der Täuschung.
Wir sind in der Zentrale.
Oh, ich brauche die Unterlagen doch noch. Der noch Klappentext zu lesen.
So, apropos Klappentext. Der Pfad der Täuschung, Teil B. Das übernimmt mal der Chef.
Wer?
Okay, dann gib her.
Okay, das ist geklärt.
Welche Information hat der gesuchte Meisterdieb Victor Eugène, ich kann diesen Namen nicht mehr hören, über das berühmte verschollene Gemälde Feuermond, hinter dem so viele her sind? Justus, Peter und Bob müssen haarscharf kombinieren. Unter Einsatz aller Kräfte treiben die drei Fragezeichen den Fall voran. Sogar die Zentrale, der betagte Wohnwagen, muss für einen atemberaubenden Einsatz,
ich dachte, unser Podcast ist hier gemeint,
auf Kurbrecher Straße herhalten.
Uiuiuiui. Ja, zu dem Wohnwagen kommen wir ja auch hier noch. Da bin ich noch sehr gespannt.
Kannst kaum erwarten.
Ob ich eine Erklärung von dir vorhin dazu bekomme.
Na gut, es ist ja selbsterklärend in dem Buch, ne?
Naja.
In dem Hörspiel.
Okay.
So, also, wir erinnern uns, was ist zuletzt passiert. UGD hat die Markise verfehlt und ist
in ein Buggy gefallen.
Genau, in Inspektors Kotters Arm gefallen.
Ja, genau. Und da haben sich erst mal ein bisschen geknuddelt. Der Kotter gesagt, du.
Und da meint Benjamin wieder, da war das Mystische wieder bei ihm.
Da war das Mystische weg. Auch als er dann gesagt hat, als er das erste Mal im Gefängnis war, er muss ein großes Geschäft machen. Da war bei mir auch das Mystische komplett weg, weil so einer geht nicht auf Toilette.
Richtig.
Der scheidet alles.
Die sind zugenäht, wie Benjamin immer so schön sagt.
Oh, darf ich das mal erzählen?
Das darfst du gerne mal erzählen, das würde jetzt die Sache noch mal ein bisschen
einleiten. Das wird auch keiner witzig finden außer mir. Aber es war ja sogar ein Vorschlag von Benjamin damals gewesen, ne?
Was?
Na, als wir überlegt haben, wie wir unsere Radiosendung...
Ach so, stimmt. Unten zugenäht.
Ach nee, Quatsch, das war so gewesen. Wir haben uns damals über die Schöne des Biest unterhalten.
Genau.
So, und dann hat Benjamin gesagt, Belle, hier, die Figur aus Schöne des Biest, die ist so rein, die ist so toll. Und da habe ich wahrscheinlich wieder in meiner derben Art gesagt, irgendwie, naja, aber die...
Bis sie mal ordentlich durchgenudelt
wird. Genau, die wird ja bestimmt auch mal ordentlich durchgenommen vom Biest. Und sagt Benjamin, nein, kann gar nicht sein, die ist unten zugenäht.
Das muss man natürlich sagen. Gott,
das ist gerade sehr explizit.
Wir sind ja unter uns.
Ja, stimmt. Oh Gott.
So, die ist unten zugenäht. Und das aus Benjamins Mund. Fand ich nicht witzig. Ich war sehr seriös, ne? Und dann wollte ich damals durchboxen, dass wir unsere Radiosendung unten zugenäht nennen.
Wurde abgelehnt.
Ihr versteht. Von Frau J auf B.
Aber wie oft ich es probiert habe, ja. Oder? Ich glaube, war das sogar, als wir den Podcast etabliert haben, wollte ich wieder unten zugenäht haben.
Ich glaube, das ist nicht mehr gefallen.
Und weißt du, was traurig ist? Morgen gehe ich auf Spotify und dann hat unser Hörer hier, der Zauberer...
Er hat einen Podcast, der heißt unten zugenäht.
Oh Gott. So schnell. Ich glaub, das lockert es alles nochmal auf, hat Olli gesagt.
Entschuldigen.
Ja, aber jetzt sind wir wieder.
Ich muss mich entschuldigen.
Aber jetzt sind wir über diesen Scheißpunkt rüber. Das muss jetzt doch mal sein. Ja.
So.
Verflixt und unten zugenäht, das sagt sich auch der Reporter, der jetzt die Sharon Lockwood ansagt, ne? Die von der wunderbaren Nova Meyer Henrich gesprochen wird. Mann, habe ich es mir früher auf der gemacht. Ja.
Oh Gott, Thomas.
Thomas, werd wieder wach. Du bist gerade irgendwie nicht so bei dir. Ja.
Unsere Reporterin befindet sich live vor dem Gefängnis von Santa Barbara. Und jetzt muss ich auch mal was sagen. Der Reporter, ich weiß gar nicht, von wem wird denn der gesprochen. Jetzt können wir das mal kurz checken?
Das kann ich kurz checken.
Ja?
Wie heißt der Reporter?
Hier steht nur Reporter.
Folge B. LKW-Fahrer. Nee, der muss einen Namen haben, weil hier steht nichts von Reporter. Juliane Wallace.
Moderator. Holger Wemhoff, den habe ich erkannt. Jetzt bei den 9.3 Fragezeichen-Folgen ist doch immer im Abspann irgendwie, das war ein Europa-Hörspiel.
Ach schon, der sagt ja mal alle.
Das ist der Sprecher.
Denn?
Also, ja?
Das hab ich nicht so, das Absicht, denkt ne? ihr.
Ja, hör doch mal rein, vergleich's.
Gut.
Stenker Fritze.
Oh. Ganz schön hart hier auf einmal.
Ja, Sheriff. Jetzt wird es Stenkerfritze, ja?
Also, das ist heftig.
Ja, ist ja unten zugenäht noch Klostersprech.
Ja, die Presse, die leckt sich die Finger jetzt natürlich danach. Und es wird behauptet, dass Victor Eugene.
Die heißt übrigens Sharon Lockwood.
Habe ich schon gesagt.
Achso, okay.
Es wird berichtet in den Medien, dass Eugene im Gefängnis von Santa Barbara einsitzt und dass da die Reporter natürlich ja das belagern, die wollen unbedingt mal einen Blick auf den werfen und alles, ne? Und so, aber die Gerüchte stimmen, Victor Eugene wurde festgenommen, er sitzt in Untersuchungshaft, seitdem herrscht Schweigen und nicht nur die Journalisten hier fragen sich, warum gibt es seit Tagen keine weiteren Informationen? Es sind jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Tage vergangen, ne? Wird, glaube ich, später sogar nochmal gesagt, ja?
Was interessant ist, finde ich weiß nicht, ob ihr das nachgeprüft habt, die musikalische Leitung in Rocky Beach macht der lebende Komponist Schloss Sanssouci. Habt ihr geguckt?
Das Schloss Sanssouci, da konnte ich tatsächlich was googeln. Der ist gar nicht weit weg. Ja.
Nein, natürlich Ford, also das Auto. Sanssouci, gibt es diesen Komponisten wirklich?
Glaube nicht.
Nee?
Nein. Also ich habe nichts derweilen gegoogelt, aber es klingt ausgedacht.
Ja, weil ich es so interessant finde, weil das so ein Name ist. Also wir sagen ja immer, es wird nie was genannt, was unwichtig ist. Und ja, das ist so ein expliziter Name, dass man fast denken könnte, den gibt es bestimmt wirklich.
Es geht ja immer noch, es schwingt ja immer noch im Raum mit, dass ja Rocky Beach die 200-Jahr-Feier hat. Ne? Deswegen sind diese ganzen Vorbereitungen, die laufen auf Hochtouren und der Höhepunkt ist eine spektakuläre Lichtshow. Jetzt ist ja natürlich diese Explosion gewesen und deswegen gibt es irgendwie krasse Probleme mit der Stromversorgung.
Weil immer
es
noch.
Ja, ja, weil es Umspannwerke beschäftigt ist.
Welcher Stromausfall?
Seit der Explosion im Verwaltungsgebäude von Rocky Beach vor 10 Tagen ist die Stromversorgung der Stadt instabil. Charles Knox, Inhaber der Softwarefirma Pixel Knox und Hauptsponsor der Feierlichkeiten, hat auf einer einzig angesetzten Pressekonferenz versichert, er würde sich persönlich um das Problem kümmern.
Na Gott sei Dank, sagt Justus.
Genau, und jetzt das Wetter. Ja, ja.
Ja, und es scheint zu klingeln. Ja, Telefon, ja, Justus Jonas von den drei Detektiven. Justus? Ja, Inspektor Kotter. Also nicht nur wir ziehen das in die Länge, auch manchmal kommt mir das so ein bisschen.
Ja, witzig wäre, wenn ich nur sagen würde, ah, Sonnenscheinchen.
Wir müssen reden. Und jetzt hätte noch eine Zeile, hätte Justus nochmal sagen müssen, ja, und Kotter, ja, jetzt. Das hätte nochmal zwei
Zeilen. Justus sagt jetzt und der Kotter, ja, ja, jetzt.
Und das eine Viertelstunde.
Und Justus, so, okay.
Nach der Viertelstunde dann, okay. Und,
oh Gott, ey.
Wieso wollen sie ihn denn unbedingt da haben? Also, ich muss vielleicht erzählen, wo da haben. Inspektor Kotter erzählt jetzt, dass Hugo noch in Rocky Beach ist und gar nicht in einem anderen
Staat. Fake News.
Also aber der ist in Rocky Beach, aber die haben einen, was haben sie genannt tatsächlich? Weiß ich gar nicht mehr den Namen. Auf jeden Fall haben sie ihn woanders genannt.
Santa Barbara,
habe ich gerade erzählt. Weil, ja, ich habe mir nur so, ich bin auch
mit dem. Du, nicht schlimm, nicht schlimm, überhaupt kein Vorwurf.
Ich wollte nur sagen, weil Rocky Beach mit dem Reporter-Ansturm, das kleine Polizeirevier von Rocky Beach könnte mit dem Reporter-Ansturm gar nicht umgehen. Deswegen haben sie diese Fake News verbreitet.
Richtig.
Na, aber die sagen ja, dass das andere Gefängnis ja sicherer ist, glaube ich.
Also,
was wir ja nachher sehen.
Kotter ist auch die ganze Zeit latent aggressiv, ne? Und, ja, da kann ich ausbrechen, weiß ja nicht hin oder her. Ja, also ist richtig überzeugt von der Sicherung von seinem Department. Ja, witzig, Justus sagt, das glaube ich ihn.
Ja, und so. Man wundert sich ja, er ist ja so aggressiv und alles. Wieso ruft Kotter überhaupt an? Also man denkt, das weiß ich ja, ich habe das Hörspiel gehört, aber ich meine so, man denkt zuerst als Hörer, ja, was will der denn? Der ist ja so aggressiv und so.
Naja, weil es ihn nervt, dass der doofe Eugene nur Justus sprechen will und eingangs erwähnt, der will ja unbedingt befördert werden. Jedenfalls im Buch.
Und selbst Justus ist darüber überrascht.
Das stimmt. Für den war das irgendwie schon so, Justus wirkte so ein bisschen wie, naja, der Fall ist jetzt durch, ne? Eugene ist verhaftet, wir haben nichts mehr damit zu tun. Dass er wirklich sagt, irgendwie so, echt, ja? Also er ist überrascht, dass Eugene nur mit Justus reden will. Also es schwingt ja auch im Raum, dass man nicht mal weiß, an welches Land Eugene ausgeliefert werden soll, weil er wird ja weltweit gesucht, ja?
Ja, das ist ja normalerweise.
Ah, stimmt, jetzt lese ich. Er hat Informationen und die gibt er nur Justus
Preis. Genau, und zwar über einen weiteren Bilderraub.
Genau, da soll ein Bild geklaut werden und sagt er hier, Inspektor.
Ist aber witzig, dass er sagt, das sage ich Justus, wo das Bild geklaut wird. Ist
kein Wunder, dass du Kotter Justus hast. Ja, ja, auf alle Fälle stimmen die beiden zu und Justus will aber.
Welche beiden?
Also erstmal sagt. Na, Justus stimmt zu und Kotter stimmt zu.
Und Eugene stimmt auch nochmal zu.
Allerdings, Kotter hat eine Bedingung, dass das per Kamera aufgezeichnet wird. Und Justus hat die Bedingung, dass Bob und Peter über die Kamera zuschauen können.
Richtig. Ah. Ja, das wird jetzt gesagt, wenn sie beim Kotter ankommen. Ne?
Finde ich aber ein bisschen. Passt es so zu Justus? Findet ihr nicht, dass Justus hätte auch sagen können, nee, er will das nicht mit den beiden anderen Detektiven und er will das nicht mit
der Kamera? Nee, hier gerade nicht, weil ich finde nämlich, wenn die Folge 1 zeigt, dann Zusammenhalt. Gerade dieser ganze Zusammenhalt mit der Sache nach Brittany und Justus betont es ja auch, nachdem jetzt Kotter sagt, ich hab nur dich beschrieben. bestellt. Ne? Warum bringst du die anderen beiden Lakaien mit?
Warum sollte er auch seine Kollegen ausschließen wollen überhaupt?
Na, weil er Angst hat, dass er was denn verheimlicht, der...
Ach so, na, Justus geht dafür erstmal davon ausgehen, dass er gar nichts davon mitbekommt, dass seine Kollegen von außen zugucken.
Ja, ich finde gut, dass Justus sagt, ich habe vor Bob und Peter grundsätzlich keine Geheimnisse. So. Was eigentlich auch nochmal so im Nachhinein, jetzt nach der ganzen Brittany-Sache, weil damals hatte er ja ein Geheimnis, ja, dass er jetzt sagt, das liegt hinter mir.
Bisschen scheinheilig.
Nee, eben nicht. Also, ich finde, das ist die Art, wie Justus gesundet. Weil wir haben ja schon rausgearbeitet, dass Justus das mit Brittany verschlossen hat, so wie den Zeitungsartikel. Jetzt muss er sich dem stellen, will er eigentlich nicht, aber auch diese, dass er sagt irgendwie, ich habe keine Geheimnisse. Damals war Brittany ein Geheimnis, ist ihm auf die Füße gefallen. Jetzt sagt er, nein, das ist die Vergangenheit und ja, dieser Zusammenhalt. Mhm. So deute ich das jetzt. Außerdem wollen wir ja wissen, warum sie uns 3 Tage lang nicht informiert haben. Wieder Peter, wieder aggressiv. Warum heißt er der aggressive Bob? Ich sehe so oft den aggressiven Peter, den finde ich viel, viel besser. Er hat ja auch recht, weil sie sagen, wir haben Eugenie gefunden, wir haben ihn überführt, sie haben ihn zwar einkassiert, aber wir werden hier nicht informiert oder was, ne? Und dann finde ich witzig, dass er sagt, das bedauere ich außerordentlich, Mr. Shaw. Der hat noch nie gesagt.
Auch das ist wirklich so
sarkastisch. Ja, er sagt sonst immer die Vornamen von den Jungs, jetzt sagt er Mr. Shaw.
Ja, das ist, weil er sich doch so mokiert, ist doch so sarkastisch gemeint. Nach dem Motto, was willst du mir denn jetzt erzählen, du kleiner Vorzieher, dass ich euch, den großen Mr. Shaw, nicht informiert habe?
Ich habe mehr andere Probleme, als mich um das gekränkte Ego von 3 selbsternannten Detektiven und Peter, also. So, und jetzt kommt dein geliebter Fabian Harloff in Gestalt eines Polizisten rein.
Ja.
Ja, Inspektor, ich weiß, Sie wollen nicht gestört werden, aber da ist ein Journalist. Da ist ein Journalist.
Der rastet der ganz kurz.
Da ist ein Journalist. Meint es ist der Wilbur? Ich würde sagen, ja. Ich habe das Buch nicht gelesen. Aber ich könnte mir vorstellen, es ist der Wilbur.
Ich glaube, das ist Harry Hirsch.
Otto.
Ja.
Gut. Ja. Und jetzt kriegt...
Jetzt rastet der richtig aus, geht in die volle Packung. Es ist mir vollkommen egal, was er sagt. Wenn ich nicht gestört werden will, bedeutet das, dass ich nicht gestört werden will. Verstanden? Was hattest du gesagt? Wir müssen nachts so mit der Ruhe und so
hier ein bisschen aufpassen. Okay. Ihr dürft nicht vergessen hier, ich wohne im Plattenbau. Die hören hier alles.
Aber die haben alle morgen frei, die sollen mal die Schnauze.
Also das war jetzt Kotakinski?
Ja, ja, genau.
Und wo ist es auch? Entschuldigung.
Ja, Entschuldigung. So geht das schon seit Tagen.
So, Justus, jetzt kommen wir zur Sache. Also er muss jetzt auch noch mal betonen, dass er kein Interesse hat, Justus da reinzuziehen. Aber er muss halt die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Eugenie die Wahrheit sagt und dass der Bilderraub wirklich stattfinden wird.
Also er will nur mit dir sprechen, ja?
Diesen Wunsch werden wir erfüllen. Und jetzt kommt es, was du gesagt hast, Benjamin. Aber der Inspektor, der ist ja schlau. Ne? Er lässt schön die Kamera dabei laufen.
Ja. Da seid ihr erst, habt ihr nochmal einen Zeitsprung rückwärts gemacht oder was?
Nee, weißt du, also ich finde, da versagst du es ganz schön in deinem Auftrag, ein bisschen so lang wie möglich die Länge zu ziehen, weil du warst ja schon vor 5 Minuten hier.
Ja, deswegen.
Ich lese doch nur vor, was hier steht.
Naja, ihr geht so den Text hier nach, das hätte man auch zusammenfassen können, Leute.
Ja, gut.
Ich bin noch bei Bob Sturz vom Fahrrad. So, an welchem machen wir jetzt an Benjamin Stelle weiter?
Ja, okay, dann zeig mal, wie so eine Folgenbesprechung richtig geht.
Na gut, also man sieht jetzt den
Hugo. Nee, ist ein Hörspiel, man kann sie sehen.
Wir sind jetzt auf der Insel.
Man hört jetzt schön. In der eigenen Vorstellungskraft sieht man jetzt Hugo in der Zelle, wie er mit Händen auf dem Rücken an einem Tisch sitzt. Justus kommt rein.
Wie ich das Bedürfnis ihm für jedes Hugo würde ich
ihm
so gerne.
Du hast doch wie ein Meister davon, schmeiß ihm hier den Holzstuhl an den Kopf. Ja.
Und Justus wird reingebracht und Kotter sagt aber nur 5 Minuten, so wie es vereinbart ist.
Nee, viel witziger war, Justus wurde den Gang lang geführt. Steht ja auch hier, dass die Schuhe auf dem Linoleumboden quietschen. Und dann ruft so einer der Wärter, Dead Man Walking.
Ach, echt? Mann, ich hätte nicht so oft einnicken dürfen.
Ja. Hast du was verpasst?
Ja.
So, jedenfalls sagt jetzt Hugo so ein bisschen oder stichelt so ein bisschen, weil er genau weiß, dass Justus es nicht so sieht. Ja, du müsstest ja jetzt fröhlich sein, weil ich bin ja jetzt hinter Gittern und du hast alles erreicht, was du wolltest.
Freust du dich?
Ja, geht es dir jetzt besser?
Justus sagt, von mir ging es eigentlich nie schlecht. Das ist aber eine witzige Frage, geht es jetzt endlich besser?
Ja. Und jetzt stichelt er aber weiter und sagt, aber mit Britney Spears damals
hatte ich 2 Hits.
Hatte ich das doch ganz schön aus der Bahn geworfen. Und Justus
hat ja so warm geworfen, der ein Justus fährt Bus.
Ja. Und Justus stichelt aber zurück oder kontert und sagt, naja, das Brittany ist ja jetzt mehr oder weniger auf unserer Seite und hat ja sie aus der Bahn geworfen, weil sie, die sind ja jetzt hier im Gefängnis. Und dann sagt Hugo, sie war das, die mich auf die Spur gebracht hat. Habt ihr das abgekauft? Habt ihr das Brittany abgekauft?
Was denn?
Oh Gott. Habt ihr das Hugo abgekauft, dass Brittany...
Fand ich jetzt wirklich witzig. Du sagst, also er sitzt die ganze Zeit, Justus und Eugenie sitzen im Verhörraum. Ja. Und du dann so zu Thomas, hast du das Brittany abgekauft? Und Thomas weiß natürlich gar nicht, was du jetzt weißt, was hat Brittany zu tun? Und Thomas, Benjamin so ganz so, oh Gott.
Dann
macht er ganz normal weiter. Nicht so, sorry Thomas, aber ich meine natürlich Eugenie. Nee, ja. Mach ganz normal weiter.
Habt ihr Hugo das abgekauft, dass er nicht weiß, wer ihn hinter Gittern gebracht hat? Nee. Weil, wie gesagt, ich finde ihn ja sehr mystisch und so. Ich dachte,
also ich sag mal so, das ist jetzt der fünfte Fall mit Eugenie. Der Mann, der immer wieder täuscht, der immer wieder irgendwie alles zu seinem Vorteil dreht. Der Mann, der immer nur alle verarscht und Intrigen spinnt. Ja. Wenn du es so fragst, nein.
Ja, jedenfalls nervt es jetzt Justus so ein bisschen, was er da für Scheiße gemacht hat. Und sagt jetzt kommen Sie nochmal zur Sache, was wollen Sie eigentlich von mir? Und jetzt sagt aber der Hugo, nee, pass mal auf hier, das ist hier, geht hier alles nicht mit rechten Dingen zu, die Kamera ist an und da kriegt ihr jetzt nichts zu hören.
Der werte Inspektor hat sich nicht an die Abmachung gehalten.
Ja, und du hast deine Leute, deine Kollegen mitgebracht.
Hat und so habt ihr Pech mit den Gemälden, das kriegt halt keiner. Ja. Jetzt erzählt er davon, dass er früher selbst eine Freundin hatte und er hat für sie was gestohlen, nämlich ein Kunstraub.
Aber eigentlich Gemälde. Ist das ein bisschen witzig. Er sagt ja, ich wollte dir was verraten, aber der Inspektor hält sich nicht an die Abmachung. Weil ich entschieden, ich erzähle ein bisschen über mich, ne? Weil du weißt ja gar nichts über mich, ne? Da will ich auch Justus so, okay, mach doch, ne? Ja,
jedenfalls fing so seine Raubserie an. Er wollte sie nämlich beeindrucken damit und sie selber fand das irgendwie ganz toll, was er macht und hat es dann selber gemacht. Und so wurde sie dann zur Konkurrentin.
Richtig, genau. Also sie war gar nicht mehr an ihm interessiert, sondern an dem, was er da macht. Und das fand sie selber faszinierend. Und so wurden aus 1-2 verliebten Jugendlichen über die Jahre harte Konkurrenten. Witzig, das wusste ich, dass du so fragst, gibt es so eine Pointe? Ja. Aber hast du auch gesagt, dass sie ein krasser Hernandez-Fan war? Oder was, Chaka?
Du hast doch zugehört.
Ich lese ja gerade.
Nein, hatte ich noch nicht erzählt.
Jacquard-Fan war sie.
Ja.
Nee, warte mal. In Paris lief gerade eine Ausstellung im Rahmen einer Werkschau von Jean-Marie Jacquard. Na, wie dem auch sei, ich habe eines der Hernandez-Bilder gestohlen. Das ist ja eigentlich schon ein Hinweis, ne?
Bisschen schon.
Eigentlich ja, wenn man da genau aufpasst, ist hier eigentlich schon der Hinweis. Also er hat ihr ein Hernandez-Bild geklaut, weil das war ihr Lieblingskünstler.
Naja, und eigentlich war es das mit der Szene, weil er erzählt jetzt nicht groß weiter was. Hugo fragt nochmal, hast du genau hingehört? Justus sagt ja, also man merkt, da wurden so ein bisschen Botschaften ausgetauscht, ohne dass es die Polizei mitkriegen sollte.
Da habe ich als Hörer dann immer wieder Angst, toll, das habe ich jetzt nicht mitbekommen.
Mann, bin ich
dumm. Muss ich da als Hörer jetzt auch wissen?
Da frage ich mich auch, weißt du, das sind ausgebildete Kriminalisten, also das werden ja jetzt nicht einfach die dümmsten Bauern sein. Und da sitzt keiner, die hören alles mit und sagen irgendwie, ja, warum erzählt der dem jetzt von seiner Jugend? Das ist der meistgesuchte Verbrecher in diesem Universum.
Na gut, wenn du jetzt so mit Logik rangehst, dann könnte ich jetzt auch sagen, Kotta lässt Justus da rein.
Warte mal, aber Kotta verhält sich auch gleich total dämlich, weil wie gesagt, wie du schon sagst, eigentlich alles verdächtig, wie viel er erzählt, anstatt die sagen, die nehmen das alles auf und analysieren wir nochmal. Justus kommt raus, ja, das hat uns ja überhaupt nichts gebracht,
sagt
der Kotta dann irgendwie noch
sowas. Drei Tage hat er mich vollgesülzt.
Ja. Nee, ich muss jetzt ein bisschen sagen, ich finde jetzt wirklich Justus ein bisschen eklig und kann sogar Kotta verstehen, ja, weil Justus kommt jetzt da raus und Kotta ist so ein bisschen aufgeregt. Der tyrannisiert uns hier und hat eigentlich gar nichts verraten. Und Justus sagt, tja, hätten Sie ihn nicht belauscht. Na, er war doch selber für die Idee.
Mich würde jetzt mal interessieren.
Stimmt, ja, das ist ein bisschen eklig, stimmt.
So, was kann denn Cotta jetzt dafür? Na,
aber mich würde jetzt mal ganz kurz, ich gehe gleich darauf ein, mich würde mal interessieren, wie ein Mann wie Eugenie einen Cotta tyrannisiert. Also meinst du das so wie Berwin? Cotta, 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 hol Justus, Cotta.
Wenn ich nicht gestört werden will, dann will ich nicht gestört werden, verstanden?
Entschuldigung, dich so. Das ist wirklich krass, ja. Nee, verstehe. Also ist das so eine Tyrannisierung? Also, naja, und wieso findest du Justus eklig?
Warum Justus eklig ist? Weil Cotta sagt, er tyrannisiert und hat jetzt nichts erzählt. Und dann sagt Justus, er hat nichts verraten, weil er gemerkt hat, dass sie ihn belauscht haben, Inspektor.
Ja, so richtig. Das war doch der Deal. Also ganz kurz, ich weiß, dass es dumm ist, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Ich würde auch sagen, so hier alleine mit dem dicken Jungen reden, vergiss es. Ich würde auch die Kamera anmachen, aber...
Ja, aber Justus hat da auch gesagt, die Bedingung ist, dass Peter und dass Bob mitgucken über die Kamera. Das war sein eigener Vorschlag.
Achso, du meinst, dass er das jetzt dagegen wendet, dass er sagt, er ist selber schuld, wenn sie ihn überwachen. Ja,
hier verstehe ich jetzt Cottas Antwort, dass er sagt, ach und jetzt bin ich schuld. Ich will dir mal was sagen, schlauer Meier Jonas, ich bin dazu verpflichtet und da hat er ja wahrscheinlich recht. Er muss ihn doch da reinlassen und beobachten.
Na gut, aber Justus' Argument, er hat geschwiegen, weil er ausschließlich mir etwas mitteilen wollte, nicht ihn.
Okay, Das ist aber das, was ich am Anfang gesagt habe, der hätte Justus sagen müssen, er geht alleine da rein, ohne Peter.
Aber es war ja klar, Justus hat wahrscheinlich gedacht, ach, mit dem Cotta kann man gerade nicht reden, dann gucke ich mir das mal an.
Nee, du hast eben gesagt, wie toll Justus ist, dass er sagt, nee, Peter und Bob müssen immer dabei sein. Du musst dich jetzt mal entscheiden.
Ja. Habe ich ja auch gesagt.
Ja, naja.
Aber du willst jetzt gerade sagen, dass Justus ekelhaft ist und diese Meinung teile ich nicht.
Na, er ist doch eklig zu Cotta, obwohl es seine Bedingung war, dass Peter und Bob dabei sind.
Es ist ein Unterschied, ob Justus sagt, ich habe keine Geheimnisse vor Peter und Bob, weil das spielt keine Rolle.
Sie sollen sagt, über die Kamera mitgucken.
Ja, aber theoretisch hätte er auch sagen können, die können da durchs Fenster kicken. Ja,
ja, okay. Na gut, tolles Argument.
Nein, es geht einfach, das spielt ja keine Rolle. Er sagt einem, er zeigt das Zugeständnis, Peter und Bob gehören zu mir.
Ja, aber die können ja, der hätte ja Cotta zu Justus auch sagen können, wenn Justus sagt, na, habt ihr keine Kamera? Wieso, deine Kollegen können doch durchs Fenster kicken. Also, er hat ja eigentlich die Bedingungen erfüllt, um also, Justus zu unterstützen, dass seine Kollegen dazugucken können.
Also bist du der Meinung, eigentlich hätte er sagen müssen, aber Inspektor, das geht nicht, der will nur mir was mitteilen, sie dürfen die Kamera nicht einschalten.
Das sagt er doch hier als Vorwurf.
Nee, nein. Cotta regt sich auf und dann sagt Justus ihm nur, woran es liegt. Du musst dich nicht wundern, wenn der dir nichts sagt, weil er genau weiß, der überwacht mich. Das hat nichts mit dem anderen zu tun.
Ja, aber das war doch auch seine Bedingung.
Trotzdem hat das nichts miteinander zu tun. Der Cotta sagt die ganze Zeit, ich habe keinen Bock, dich mit ins Vertrauen zu ziehen, aber ich muss das machen, weil sonst lässt mich...
Ja, gut, muss er.
Ja,
und dann ist der größte Verbrecher auf der ganzen
Welt. Aber Justus hätte auch sagen können, nö, mach ich nicht. Sie schnauzt mich die ganze Zeit an.
Hätte er doch machen können.
Ja, aber dann sagt, ich mach's nur, wenn Peter und Bob mitgucken dürfen. Er würde es doch so oder so machen. Dann spielt es keine Rolle, ob Peter und Bob dabei sind oder nicht.
Ja doch, dann muss ja eine Kamera an sein.
Machst du in dem Moment mal, was Thomas meint ist, die Kamera hätte er so oder so angehabt.
Ja.
Ob die nun dabei sind oder nicht. Oder?
Aber zu sagen, die Bedingung ist, aber nur wenn Peter und Bob zugucken.
Ja, aber sie wollen ihn doch beschützen.
Nein, es
ist. Das ist Pflicht von den United States of America.
Wer will jetzt wen beschützen?
Die Polizei muss auch Justus beschützen, wenn er mit einem Verbrecher in die Zelle geht.
Ja, das ist. Du musst eigentlich
ja, das hat aber nichts mit der Kamera zu tun, sondern mit den Wachmännern, die vor der Tür
das
stehen
glaub ich
und
nicht.
Lauschen.
Nee, wenn, ich glaube, dass er alleine reingehen
kann. Wie haben die das denn früher gemacht, wo es noch keine Kameras geht?
Ja, da musste wahrscheinlich ein Wachmann mit rein, aber er wollte ja alleine in die Zelle.
Ja, aber du verstehst nicht, was ich meine.
Doch, die hatten gar keine andere Chance.
Ja, aber du stellst es so hin, dass Justus das Arschloch ist und da gehe ich nicht mit.
Na, hier finde ich ihn ein bisschen als ein Arschloch, ja.
Ja. Ja, kann ja auch sein. Ich sage nein, du sagst ja.
Du
willst mir jetzt ausreden, dass ich Justus nicht als Arschloch empfinde.
Er sagt, dass Cotta schuld ist, weil er die Kamera anhatte. Aber es ist doch seine Pflicht. Er darf doch nichts anderes machen.
Ja, aber du stellst es so hin, wie dass das Justus' Bedingung war. Ja, die Kamera kann laufen, damit Peter und Bob zugucken können.
Aber sind wir doch mal ehrlich. Selbst wenn er die Kameras ausgehabt hätte, hätte Eugenie doch trotzdem gesagt, na, ich sag kein Wort, ihr beobachtet mich ja. Weil Eugenie hat doch geblufft. Genau wusste er nicht, ob er die Kameras anhat oder nicht.
Ich halte ihn schon für so schlau.
Das, na komm, ja, das.
dass er das genau weiß.
Natürlich weiß er das. Ich meine ja nur, es ändert ja nichts daran, hätte Cotta die ausgemacht, hätte ja Eugene trotzdem geglaubt zu wissen, dass die an sind. Weil Eugene konnte nicht wissen, ob er die Kameras anhat oder aus hat.
Es würde mich noch nicht mal wundern, wenn Eugene sogar noch einen Kontakt hätte zur Polizei, so an so einen Mittelsmann, der ihm immerhin zumindest so Infos sagt. Dass da wirklich einer bringt ihm das Essen und sagt, du hol dir Kameras an. Der hat ja angeblich überall Kontakt in die Welt. Und selbst da hat er bestimmt eine Marionette.
Ja, aber er ist ja nicht bescheuert, der weiß ja, dass Kameras an sind.
Ja, es geht jetzt einfach nur darum, dass ich sage, ich traue das Eugene auch zu, dass selbst da einer sitzt, der Maulwurf ist und ihm noch Informationen zuträgt, weil es wird ja so oft betont, dass er bewundert wird als Meisterdieb.
Ich glaube sogar, wo steht denn, dass ihm das nicht einfach gesagt wurde? Vielleicht haben sie ja gesagt, ja nur wenn die Kamera an ist.
Na gut.
Gut, aber wir beißen uns jetzt wirklich an der Kleinigkeit hier fest.
Vor allem glaube ich sogar, das war ja Eugenies Bedingung, dass die Kameras aus sind.
Natürlich.
Also kann es tatsächlich sein, dass Eugene jetzt nicht dran geglaubt hat, dass die Kameras aus sind oder er ihm wirklich gestreckt wurde?
Na, wobei die Bedingung ist, ich will nur mit Justus Jonas reden. Ja. Weißt du? Ich glaube nicht, dass er auch gleichzeitig gesagt hat, aber die Kamera ist nicht an, sondern die einfache Information ist, ich will mit Justus reden. Dann sagt aber der Inspektor, der kann mich mal am Arsch lecken, ich will das Gespräch mitkriegen, ich mach die Kamera an. Sagen wir mal hier, der Polizist hier eben, der reinkam, der so von Cotta angeschrieben wurde.
Pass auf, genau, der hat gesagt, dem Cotta, dem zeige ich jetzt. Ich habe mit Eugene nichts zu tun, der Typ ist mir scheißegal. Aber trotzdem, nur um ihn herauszufinden, sag ich auch übrigens, die bewachen dich trotzdem.
So, jetzt kommt eine Szene, die ich ein bisschen im Anbetracht des Vorgängers, Erbe des Meisterdiebes, schlecht finde, weil hier so die Figur noch mehr entzaubert wird. So in ihrer Performance, beziehungsweise
in ihrem Charakter.
Nee, dass ich ihn noch ernst nehmen kann.
Okay.
So, weil jetzt kommen die nach Hause, jetzt steht da schon wieder der Reporter, der Wilbur Graham. Peter zu Recht, er ist stocksauer, wenn er ihn sieht, ja, und sagt ihm ja auch so, dass sie die Nerven haben, hierher zu kommen und alles, ne? Ja, der will schon wieder mit denen irgendwie einen Deal an Land ziehen. Also sie beschweren sich ein bisschen, was sie damals für einen Artikel geschrieben
hier
haben.
Hier steht übrigens tatsächlich auch wieder Los Angeles Tribune.
Stimmt.
Ja, die haben sich jetzt wieder einig.
Genau, also der ist auch wieder, das ist total wieder pupfreundlich zu den Jungs. Ja. Witzig, sie sagen, der Artikel von ihm war eine Frechheit, ja, schon mal was von Pressefreiheit.
Jetzt ist Peter schon wieder los. Schon mal was von Lassen Sie sich hier nie wieder blicken gehört.
Ich sag doch, Peter ist so geil in der Folge, ja. Und er will jetzt einen Deal mit den Jungs, ja. Er arbeitet jetzt an einem Buch. Ein Buch über Victor Eugene. Jetzt war der irgendwie in Frankreich, hat er recherchiert, hat er gelesen, Victor Eugene wurde in Rocky Beach gefasst, sofort rübergeflogen, ja. Ja, es muss Wilbur Graham gewesen sein, der eben bei den Polizisten war, denn man hat ihn nicht vorgelassen. Er konnte nicht mit ihm sprechen. Jetzt die Frage, warum kommen Sie deswegen zu uns? Na, ich glaube, ihr habt doch wieder irgendwas damit zu tun, ne? Deswegen möchte ich euch für mein Buch interviewen, aber kurz was ab, die lassen ihn jetzt auflaufen. Ja? Dass sie wirklich auch sagen, nee, ist nicht, ne? Und jetzt wird er schon wieder eklig und sagt, ja, ich kann euch vernichten, ich werde einen noch krasseren Artikel schreiben, ne?
Was dachte er jetzt, dass die sagen, ja, gerne?
Na denn, kommen Sie nochmal zurück, wir haben es uns überlegt.
Letztens haben sie so toll über uns geschrieben.
Ja, ja. Schwamm drüber.
Genau. Eigentlich so wie aufgeregt, wie Justus weiter froh sein könnte, dass er den Kerl aufs Maul gehauen hat, ja.
Na, jedenfalls sind sie jetzt wieder in der Zentrale, sagen die Geschichte mit Graham, die lassen wir mal außen vor.
Ja, finde ich gut. Auch hier der Zusammenhalt.
Ist eh ein Idiot.
Ja.
Und
mein Blackie sagt Tür zu.
Wirklich? Das ist lustig, habe ich gar nicht gehört.
Nee, ich auch nicht. Steht jetzt hier.
Mach die Tür zu! Jedenfalls merken die drei Detektive auf alle Fälle, dass Hugo schon sehr deutlich davon gesprochen hat, über Feuermond und über den Schatten.
Ja.
Und der Schatten war was?
Das war der Gehilfe, also beziehungsweise genau. der Mann, der sich gerne die Finger...
Mann im Mantel.
Der Mann, der sich die Finger für andere schmutzig macht, aber sehr brutal dabei vorgeht. Dass selbst ein Eugene denkt, oh Gott sei Dank sitze ich jetzt hier im Knast. Nicht, dass der mich kommen holt.
Ja, das passt wirklich nicht zu ihm. Ich lasse mich lieber einsperren.
Witzig.
Officer, helfen Sie mir.
Peter sagt ja auch, er hätte sich beinahe verplappert, als die Begriffe Schatten und Nacht fielen. Ja. Und ja, Justus sagt dann, er hat schon probiert, sich so unauffällig wie möglich auszudrücken. Ja. Und jetzt wird's halt, jetzt nimmt der Fall halt eine andere Fahrt auf, weil Bob sagt, ich dachte, der Nachtschatten wäre Eugenies Komplize. Und Justus sagt jetzt einfach, ja, offensichtlich nicht mehr. Also wenn man das überhört, finde ich auch, versteht man später gar nicht mehr, warum der Nachtschatten plötzlich gegen Eugenie ist.
Ja, aber auch hier wieder so, dass Hugo so eine Angst vor ihm hat.
Ja, genau. Eugenie hat richtig...
Das passt einfach nicht.
Und jetzt ist eigentlich auch so einfach irgendwie...
Ganz kurz, Nachtschatten ist für mich einer, der fährt mit so einem Auto rum und so, macht den Platz. So ist für mich Nachtschatten.
Ja, so ungefähr ist er auch, ne? Ja. Also jetzt kombinieren sie wahrscheinlich, will der sich das Bild Feuermond unter den Nagel reißen, ja? Und natürlich möchte Eugenie nicht, dass jemand anderes in den Besitz von diesem Bild kommt. Warum, erfahren wir später. Ja. Und jetzt denken sie halt irgendwie, naja, was sind denn seine Beweggründe? Naja, er ist der Meisterdieb, wenn er das Bild nicht haben kann, dann soll es auch niemand anders haben, ne? Jetzt geht's
mal ganz kurz, bevor ich es nachher vergesse, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, aber ist sein einziger Bewegnis wirklich, dass niemand dieses, ja, so krasse Geheimnis erfährt?
Ja.
Was dieses Bild preisgibt?
Ja.
Und warum erklärst du denn, wenn es soweit ist?
Weil das naja, Familiengeschichte.
Genau.
Wie bitte? Ist ja schlimm.
Naja,
ne, er das will wird ja doch, nicht. Okay, das wird ja am Ende gesagt, dass er wurde verehrt in der ganzen Welt als krasser Meisterdieb, aber wenn jetzt rauskommt, dass er
noch mehr entmystifiziert.
Richtig. Aber viel kann jetzt nicht mehr passieren nach dieser
Story. Wenn jetzt rauskommt, dass er der Sohn von einem bekannten Maler, der irgendwie 6 der 10 teuersten Gemälde der Welt gemacht hat.
Dann ist, glaube ich, der Maler eher Mittelpunkt wie sein Sohn.
Ja.
Das darf man auch nicht vergessen, dass alle jetzt wieder über den Vater sprechen. Und man hat ja gehört, dass er ja den Vater nicht mochte, weil der Vater immer im Mittelpunkt stand, sich nicht um ihn gekümmert hat. Also kann das ja jetzt sein, oh, dann steht wieder mein Vater im Mittelpunkt, er hat dieses Kind.
Und das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom.
Und das Andenken des Vaters wird sogar dann auch noch beschmutzt. Dass man sagt, ah ja, der hier ist ein Rabensohn und so. Kommt auch noch. Und so, aber ich glaube, es geht ihm eher um ihn, wie du schon sagst, nach dem Motto irgendwie, oh, ich habe hier jahrelang die geilsten Bilder der Welt geklaut, ne? Und jetzt ist wieder mein Vater der Geile. Jetzt geht es auch um die geheimnisvolle Julie, also hier die, ja, mit der Eugenie mal was hatte, ne? Ja, habt ihr es nicht gemerkt, Eugenie wollte mir mitteilen, dass es noch jemanden gibt, der hinter Feuermond her ist, seine Rivalin Julie. Wir sollten jetzt schleunigst rausfinden, wer sie ist, damit wir das Bild retten können, ja.
Es gibt ja das Lied, heißt nicht ganz so, aber ich glaube, dass sie das ist. Und zwar, von wem ist denn das Lied? Julia, oh Julia. Kennt ihr das?
Ja. Ich kenne nur schöne Maid, hast du heute für mich.
Kennt ihr nicht das Lied? Julia, oh. Okay. Dann kommt Julia, der Witz nicht an, wenn keiner das Lied Julia kennt.
Doch, das sagt mir was.
Nein, der Witz ist super. Also.
Der Witz ist...
Ich warte mal ganz kurz, was hat das hier nochmal mit dem Fall zu tun gehabt?
Ich glaube auch, dass derjenige von ihr singt, weil sie sucht.
Du hast ja das Hörspiel jetzt zu Ende gehört. Hast du irgendwas in dieser Richtung raushören können?
Nein, aber ich hatte das sofort in meinem Kopf, dass sie überall gesucht wird und dass der Sänger nur dieses Lied im Radio veröffentlicht hat und alles, um sie zu suchen und zu finden. Ich
Schöne
weiß, ich habe
komisch. Hast du heute für mich Zeit?
Was ich schön finde, Peter fragt jetzt, ich verstehe es nicht, wenn es geht Eugenie darum, dass weder der Nachtschatten noch die Julie das Bild finden. Warum sagt er dann nicht zu Cotta, pass auf, ich weiß, worum es geht, ne? Und Justus sagt, naja, wahrscheinlich will er sich nicht das Vergnügen nehmen lassen, nochmal mit uns zu spielen. Also er kann in der beschissensten Notlage sein und denkt trotzdem, ah, ich muss den Justus verarschen. Ich muss den zum Spielball machen für mich, weißt du? Wie kann man so ein Mastermind sein? Wirklich, das geht nicht in meinem Kopf.
Wie ich?
Ja, du auch, ja.
Viel Langeweile.
Ah, ich finde den so geil, den Dicken.
Das mystifiziert dich auch ein bisschen. Wenn er wirklich so sitzt und denkt, ich finde den so geil, den
Dicken. Er sagt irgendwie, du bist der Einzige, der halbwegs auf Augenhöhe mit mir war.
Der hat auch nie Fettshaming mit ihm. Also er hat ihn noch nie aufgrund seiner Figur beleidigt.
Das stimmt, aber hat er nie, ne? Er hat ihn immer nur wegen seinem Geist und wegen seinen Fähigkeiten.
Naja, indirekt, indem er seine Akrobatik gemacht hat beim...
Achso, du meinst... Das war nach...
Das ist Fettshaming.
Also damit wollte er eigentlich auch,
wenn er nicht gesagt hat... Ja, mach du das mal, Justus, springen wir mal hinterher.
Das heißt, Benjamin ist ja auch so ein durchtriebenes Arschloch.
Ja.
der hält sich extra körperlich in Schuss, Schuss, damit er uns jetzt demütigt, indem wir beiden Dicken hier sitzen und er besser aussieht.
Das ist eigentlich mein Begehr.
Ganz ehrlich, ich mag Benjamin so, dass ich mich eher fett halte, damit Benjamin neben mir gut aussieht.
Das ist für mich ein Ehren-Olli, ein richtiger Ehren-Olli.
Ist ja Olli eigentlich das durchtriebene Maße, meint ihr?
Achso, durchtrieben. Ja. Okay.
Olli tut alles, damit ich wirklich begehrt bleibe.
Und Thomas, eigentlich mag ich euch beide so sehr, dass ich es eigentlich auch für dich tue, nur leider machst du mit. Das verstehe ich nicht. Ja, da komme ich leider nicht
gegen an. Aber das ist schon krass. Ich weiß, wie durchtrainiert du eigentlich wärst.
Ja, das ist es ja wirklich.
Und ich weiß, dass du dich eigentlich auch schminken würdest und alles.
Ja, wirklich.
Und extra für mich, damit ich besser dastehe.
Und ich habe eigentlich auch so mein Gesicht, ich kann eigentlich auch komplett anders aus. Ja. Ich habe mir extra so, ich bin zum Zahnarzt, machen sie mich richtig hässlich.
Ja, das ist so toll. Danke, Olli.
Wirklich, ich habe Geld dafür richtig aufgelassen. Ja.
Du bist ein wahrer Fan.
Ja, wirklich. Ja.
Ich mag jetzt den Einwand von Bob, wenn er sagt, ja, wenn wir jetzt ja genau das tun, was Eugene will, dann manipuliert er uns ja wieder, ne? Und Peter sagt, ja, er sitzt in Untersuchungshaft, wir sind frei, ne? Aber im Prinzip machen sie ja dann doch das, was eigentlich sich Eugene denkt. Ja, sie handeln, ne? In seinem Gutdünken, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es gilt jetzt rauszufinden, wer Julie ist. Und dann nochmal über das Bild Feuermond, ja. Wir haben die Briefe von zwei Künstlern und wir haben geheimnisvolle Grabinschriften. Ach, schön, sie fassen es jetzt nochmal zusammen. Das ist jetzt nochmal die Gelegenheit für alle, die weggehört haben, zu sagen, ach stimmt, darum geht's, ne?
Ja, und Cotta hat nämlich indirekt einen Hinweis gegeben. Und zwar das mit dem Peilsender, wer sich erinnert. Das
Päckchen, wo der immer noch der Peilsender
war. Genau, wer sich nämlich erinnert, der Peilsender war ein Päckchen und die Polizisten haben aber im Haus nicht den Peilsender gefunden, also das Päckchen.
Also sie haben auch nichts gefunden, was auf ein Verbrechen hinweist.
Also mutmaßt Mastermind Justus, dass auf der Buggyfahrt Hugo nämlich noch eine Schaufel rausgeholt hat und das Päckchen vergraben hat.
Ein Tausendsasser.
Ja.
Und wer Angst hat, der ist ja sowieso schneller im Handeln, ne? Ich hab so Angst vor dem Nachtschatten.
Ja. Nächste Seite.
Ja gut, sie haben ja den Päckchen für den Beisender, das heißt, sie können das Päckchen theoretisch in der Nähe vom Strandhaus wiederfinden, ja. Ich kürze es jetzt mal ab, schaffen sie nicht.
Sehr gut.
Ja, warum? Also sie finden ja nur einen Rest von dem Paket. Mhm,
ja.
Warum? Das ist doch noch ganz
spannend. Sie finden eigentlich nur den Peilsender, aber das Päckchen bleibt verschwunden. Das heißt, jemand hat das Päckchen entdeckt, wahrscheinlich die Verpackung abgerissen, da war der Peilsender mit dran und den achtlos weggeschmissen.
Ja. Und jetzt denken sie, wer kann denn mehr wissen über das Päckchen? Britney Spears.
Mhm. Du bist doch nicht müde für diesen Gag, ne?
Nee, das ist das Letzte, was er hier noch sagt, bevor er ins Bett geht.
Britney Spears.
Gute Nacht, Jungs.
Ja. Baby, one more time.
Featuring Hugo.
Ja.
So, und jetzt kommt aber ein Schachzug von Justus, der eigentlich uns alle so ein bisschen versöhnlich stimmt.
Oh, da bin ich gespannt.
Naja, weil es geht ja darum, sie wissen nichts über die Julie.
Ja.
Wie finden sie was über Julie raus? Und dann fällt Justus ein, es gibt eine Person, die weiß da bestimmt eine Menge. Und es ist nicht Britney Spears. Es ist Wilbur Graham. Denn den ruft der Justus jetzt an und sagt ihm, ja, ich habe mir das überlegt. Eigentlich ist ihr Angebot doch ganz cool. Wir wollen doch mit ihnen zusammenarbeiten, ne? Und dann fragt er ihn, kennen sie zufällig eine Julian Wallace? Und der Graham ist dann auch sehr redselig und sagt, ja, ich habe schon vor Monaten versucht, mit dir zu reden, keine Chance. Sie hat zwar zugegeben, sie kenne Eugene, aber... Warum
spricht Graham hier wie Rudi Carrell?
Weiß ich doch nicht, okay. Ja. Und ja, Graham verrät hier jetzt wichtige Informationen, wo man die anfinden kann, die Frau. Und dann fragt er dann, was erwartest du eigentlich als Gegenleistung für deine plötzliche Hilfsbereitschaft?
Oh, nichts, du hast schon alles.
Ich habe mich aber auch gefragt, hat denn dieser Graham auch überhaupt gar keinen Stolz? Ich würde jetzt auch sagen, hey, jetzt verpisst euch mal.
Ja, also, es ist schon komisch, dass er dann so, das ist ein bisschen bequem geschrieben, wenn man ehrlich ist. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist. Es kann natürlich sein, dass es vielleicht auch wieder fürs Hörspiel ein bisschen vereinfacht wurde. Aber ja, du hast recht, es ist sehr billig.
Ja, obwohl er ist ein Reporter. Er verdient ja damit Geld. Vielleicht hofft er ja immer noch irgendwie da ranzukommen.
Ja, aber an die er hat ja jetzt nochmal angekündigt. Irgendwie er geht hin und sagt irgendwie, ja, wenn ihr mir helft, dann schreibe ich gut über euch in meinem Buch. Die sagen, verpiss dich. Und dann sagt er, ich werde euch ruinieren.
Weißt ja, du? Aber diesmal rufen ja die Detektive an. Das ist ja auch noch ein Unterschied. Ja,
aber was ich jetzt auch ein bisschen schade finde, dass der jetzt auch einfach verschwindet. Wilbur Graham ist jetzt weg.
Die haben ihn ja, was wir nicht erwähnt haben, aus ihrem Wohnwagen noch eine Weile beobachtet, wie er da draußen ausrastet. Also der war echt angepisst. Jetzt auf einmal, sie können doch was für uns tun. Ach ja, ich bin ganz Ohr.
Nee, der ist auch jetzt so, wow, Justus, du hast krass. Das ist wahrscheinlich der ganze, oh, Justus, ne? Ruft mich an. Aber deswegen, so wie der Typ ist, der ist ja auch nicht gerade ein netter Zeitgenosse, ja, dass der jetzt wirklich, weil Justus sagt, wir sind quitt, düt, 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 und der so, ja, hat er recht.
Ja. Du hast ja vorhin gesagt, dass Justus ja einen klugen Schachzug gemacht hat.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Was habe ich gesagt?
Nee, er hat ja einen klugen Schachzug gemacht. Meine Frage ist, wie macht das Justus? Mit einem Pferd oder mit einem Springer?
Mit der Dame. Die heißt Julian.
Ja, mit dem Bauer schlägt er alles.
Oh, krass.
Aber findest du es nicht auch ein bisschen schade, dass der Graham jetzt weg ist und keine Rolle mehr spielt? Nach der Nummer von Justus? Und dem Verhältnis, was sie zueinander haben?
Ich habe ihn nicht vermisst.
Na gut, dann wird es ja jetzt immer so weitergehen. Er ruft wieder an, Justus sagt, nee.
Ja, das wäre witzig, wenn er am Ende auch auf der Insel wäre und sagen würde, ja, ich habe ihr Brittany erwischt, wie sie mit Eugenie telefoniert. Und du bist ja immer noch in sie verliebt, Justus. Ah, es ist spät.
Gut, also, sie haben jetzt die
Adresse von Julian.
Adresse. In Solroma, du warst ja in den USA, Thomas.
Ich hab das Solroma. Ne, ich war ein bisschen irritiert, dass die wohnt in der Nähe der Lincoln Street. Ja.
Und gibt bestimmt nur eine, oder?
Ja, ich kenne das Lincoln Boulevard.
Ja, deswegen warst du irritiert.
Ja, weil ich dachte, das ist das Lincoln.
Also, ja, also das ist ja du warst in Boulevard und hier ist es die Straße.
Ich kenne nur das Solroma. Ja. Nee, ich kann es gar nicht aussprechen.
Ja.
Ja, es kommt jetzt raus, das ist so eine Art Trailerpark, wie man es nennt. Ne? Also quasi, das ist keine Wohnanlage im eigentlichen Sinne, sondern da stehen Leute mit ihrem Campinganhänger das ganze Jahr über.
Es gibt kleine gepflegte Gärten und eigene Briefkästen.
Jeder hat seinen eigenen?
Ja, wirklich. Das ist
verrückt.
Und sie finden natürlich auf Anhieb den Wohnwagen von Julianne, ja. Ja, auch witzig, sie scheint nicht in ihrem Wohnwagen zu sein. Jedenfalls brennt da drin kein Licht. Ja, lass mal herangehen. Vielleicht kann man durchs Fenster was erkennen. Also es ist auch schon immer gleich ein bisschen übertrieben, ne? Na gut, aber während sie sich ihrem Wohnwagen nähern, kommt von hinten eine Stimme. Was habt ihr zu suchen, ne? Sie vermutet drei Einbrecher. Nein, Miss, wir suchen doch nur einen Stammplatz für unseren Campingwagen, ne?
Also deswegen gucken sie durchs Fenster bei ihrem Campingwagen rein.
Da drin können wir aufstehen. Ja? Ja. Er gibt jetzt vor, sie sind doch Mrs. Lansky, ne? Und sie, nein, das ist ja die Verwalterin, die wohnt 6 Wohnwagen weiter, in 3 Bundesstaaten entfernt.
Ja, waren große Wohnwagen damals.
Ah, aber das Witzige ist, dass sie jetzt also auch wieder so sagt, so, ja, ist ja schon gut, nicht schlimm und dich kenne ich doch.
Ne? Genau, Bob wird dann auch ganz bleich, weil das war bestimmt im Buch auch anders, da wurde es bestimmt beschrieben, dass er im Büchereimuseum, jetzt muss ich kurz überlegen,
er war,
Hernandez-Haus
genau, ist. Er war im Hernandez-Haus gewesen, wo er schon mal recherchiert hat und sie hat da gearbeitet und arbeitet da auch immer noch.
Das war das Museum, oder?
Ja, das Hernandez in Oxnard. Ja.
Genau, das Hernandez Museum.
Und sie hat ihm alles über Raoul erzählt, Hernandez.
Aber weil Bob da eine Cappy auf hatte und eine Sonnenbrille.
Hat er sich von Brittany
gelogen. Und sich ein Schnurrbart dran geklebt hat.
Und ein Bein abgezogen hat. Aber,
und ein Hängeauge sich gebastelt
hat. Und eine Tanzkutte trug und Handschuhe.
Hat er gedacht, dass er nicht erkannt wird.
Er hat meinen Witz kaputt gemacht. Er hat ein Bein nachgezogen, aber nicht sein eigenes.
Das ist wirklich ein bisschen witzig. Ja. Kann sein, dass ich jetzt sehr müde bin.
Ich auch.
Ich glaube, der ist witzig. Hör ich mir morgen nochmal
an. Ja, ein freundliches Frauenzimmer. Ja, genau, er sagt jetzt auch, das war die Mitarbeiterin, ach du Scheiße, ja. Und jetzt kommt ein Move, den man, glaube ich, so nicht erwartet hätte. Ne? Weil sie sagen ja auch, wir müssen diese Julian, wir müssen die irgendwie überwachen. Naja, wie denn? Ne? Und dann sagt Oskar, ihr seid ein bisschen dumm, ne? Denn wir haben das zu Hause stehen, wo wir jeden Tag abhängen. Das können wir jetzt benutzen.
Und zwar der Wohnwagen, der früher schon unter Gerümpel stand, dass man ihn nicht bewegen konnte.
Richtig.
Der total verdellt ist. Und
ja, da will ich auch nicht auf die. Man kennt ja so eine Wohnwagen, die wirklich sehr, sehr lange stehen. Da geht die Luft aus den Reifen irgendwann raus und dann stehen die auf Klötzen. Und je nachdem, wie ja gleich beschrieben wird, wie sie den fit machen, ist es ja hier auch so. Da ich auch gesagt, das ist eine Macke. Ich mache das jetzt nicht wegen einer Observierung hier. Mache ich doch jetzt nicht die Arbeit und den verschrotteten Wohnwagen fit.
Genau, also sie nehmen den Wohnwagen und wollen damit campen.
Vielleicht, um das gleich vorwegzunehmen, ihr habt ja auch die Abspannszene gehört, ne? Ja. Wenn dann zum Schluss von diesem Hörspiel die Zentrale wieder unter einem großen Haufen Schrott
begraben wird.
Denn früher war die Zentrale auch schon unter einem großen Haufen Schrott begraben.
Ja, pass auf, der Kotflügel da.
Aber in nur im Buch, das Volk der Winde, kommt Tante Mathilda und sagt, es reicht mir jetzt hier, ihr räumt das jetzt alles hier weg. Und dann befreien sie die Zentrale vom Schrott.
Seitdem steht der Wohnwagen dann frei auf dem Schrottplatz.
Richtig. Und André Marx hat, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, dass ihn das genervt hat, weil er ist ja Fan von den alten Büchern, und dass er das scheiße fand, dass die Zentrale jetzt immer frei steht und dadurch auch ein Angriffsziel ist, wenn man weiß, ey, also die drei Detektive. Deswegen häufen sich auch oft so Einbrüche und so, ne? Und er hat hier in dieser Jubiläumsfolge beschlossen, ich lasse die Zentrale wieder unter einem großen Haufen Schrott verschwinden.
Das ist witzig. Mich nervt es, ihr anderen 20 Buchautoren seid dagegen, aber ist mir egal.
Auch wenn ich ein bisschen witzig finde, dass, mit diesem Begraben des Wohnwagens, ist ja auch eine gewisse Einigung zwischen Titus Jonas und so einem Kunden da verbunden, wo ich nicht verstehe, wie das alle Beteiligte glücklich macht. Weil Titus ja eigentlich sagt, na toll, der Schrott ist ja trotzdem auf meinem Platz.
Erstens das und zweitens, ich frage mich, der Campinganhänger wird ja so um 10 Meter lang beschrieben.
Ja, was ist das für ein Campinganhänger?
Das ist ein richtiger amerikanischer Trailer. So. Und es wird am Ende auch gesagt, es sind 4 LKW-Ladungen Schrott. Und
genau, also ganz ehrlich, ja, damit hat man ihn einmal umringt.
Ja,
genau. Wie ein Blumenbeet kann man fast sagen.
Wie viel Schrott ist es, dass sie komplett verschwindet?
Ja.
Ja. Und müsste die nicht unter dem Gewicht zerdrückt werden?
Übrigens, habt ihr euch die Zentrale wirklich immer als 10 Meter langen Wohnwagen vorgestellt?
Ja, schon eigentlich sehr groß. Na,
eigentlich so wie der hier, ja, nur 2 Zentimeter. Auf unserem Logo, ja. Da 4 LKW-Ladungen sind okay, der ist dann begraben.
Nein, also so wird da beschrieben. Und
deswegen sage ich ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass die den wieder fit kriegen, diesen Wohnwagen. Ja. Da habt ihr gesagt, ja, kein Problem.
Nee, nein. Ich habe gesagt, die brauchen dafür 2 Tage.
Na ja, und ich sage es immer noch Quatsch.
Und Olli hat ja gerade gesagt, ja, dann sind die Räder platt und so. Und es wird ja auch gesagt, die haben ja auch Geheimzugänge. Ne? Zum Beispiel gibt es ja diese Klappe im Boden,
ja.
Tunnel 2. Und deswegen müssen die auch den ganzen Boden reparieren und so alles. Ja. Und jetzt finde ich eine Sache sehr witzig. Sie brauchen dafür 2 Tage und sind da total stolz. Wir haben es geschafft. Dann kommt Titus, ihr habt da gut gemacht. Ich habe euch 2 Tage nur zugeguckt. Er hatte keine Lust zu helfen.
Ach übrigens, ladet mal den Pickup ab.
Aber im Buch hilft ihr bester Freund, damit es schneller geht,
Skinny Norris. Ja genau, pass auf. Guck mal, ich lese es jetzt nur vor. Onkel Titus, Gratulation ihr drei. Das hätte ich selber nicht besser hinkriegen können. Justus, danke, Onkel Titus. Na, wir haben auch rund um die Uhr geschuftet. Onkel Titus, naja, war nicht zu überhören.
Tante Mathilda Kirschkuchen.
Ja, genau. So, und jetzt, wenn man jetzt denkt, okay, die wollen die Zentrale benutzen, um die da auf diesen komischen Campinganhänger zu stehen. Bis hierhin ist okay, gehe ich mit. Aber jetzt ist die Frage, wie kriegen wir den denn da hin? Ne? Bob, dein Käfer? Nee, der hat keine Anhängerkupplung, der ist zu schwach. Peter, dein Auto ist in der Werkstatt. Onkel Titus, nee, ich brauche den Pickup, vergiss es. Witzig. Also, dass er ihm nicht helfen will. Er braucht ihn selber.
Naja, das ist ja eine sehr spontane Aktion.
Das stimmt. Wenn er jetzt
da seinen Trödel.
Es geht hier natürlich so ein bisschen um den Effekt, wenn wir ehrlich sind. Weil, was passiert, Olli?
Naja, sie kommen auf die Idee, dass sie doch Morten anrufen können. Genau. Und den Trailer, diesen 10 Meter langen Trailer von dem goldenen Rolls Royce auf den Campingplatz fahren lassen können.
Und das ist jetzt so, es sind Detektive. Die wollen jetzt eine Frau überwachen, wo sie denken, die hat was mit einem angehenden Bilderdiebstahl
zu. Und gut ist da immer unauffällig zu sein.
Richtig, und sie sind so unauffällig. Sie kommen nicht nur mit ihrer scheiß Zentrale. Ja,
und vor allem der goldene Rolls Royce und hinten der halbschrottreife Trailer hinten dran.
Deswegen, also das finde ich ein bisschen dumm von Justus, wenn ich ehrlich bin. Dass er das überhaupt in Erwägung zieht und macht.
Er ist immer noch im Britney Spears-Modus.
Ja, ein Rolls-Royce.
Britney Spears.
Und Britney, was ich auch witzig finde, dass hier gesagt wird, die fahren da jetzt auf diesen Stellplatz und nur Mrs. Wallace kommt aus ihrem Wohnwagen.
Ich kenne auch keine, alle anderen, das ist normal.
Das sieht man doch jeden Tag.
Das sind die drei Fragezeichen, kennen wir doch.
Ja,
die anderen lernen im Briefkasten.
Ja, den einen. Den
nee, und also da muss ich jetzt sagen, das ist die Stelle im Hörspiel, wo ich so langsam sage, okay, jetzt bin ich mal langsam raus. Jetzt also nicht komplett. Ja, das soll ein guter Effekt sein und lustig und so, aber das ist mir too much.
Ja, das ist schon. Ja,
weil es halt wirklich nicht unauffällig ist, sondern.
Andreas von der Mähen klingt hier schon alt, finde ich.
Ja. Ich finde auch die Stimme, das ist Tiefpunkt. Witzig. Das hören die drei Fragezeichen, finde ich gerne, wenn man sowas sagt. Ja. Nee, aber.
Der klingt hier schon krass.
Ja.
Redet ganz komische Betonung. Mhm.
Das ist wirklich, ist nicht der Morten, den ich kenne. Das ist eher so der langsam ins Knie
läuft. Okay, aber jetzt muss man sagen, wenn er alt ist, da haben sich natürlich alle gefreut, dass er nochmal dabei ist.
Ich mag auch, Peter sagt, sie haben uns mit dem Rolls-Royce sehr geholfen. Er sagt, das ist so die meiner.
Ja, das stimmt. Das klingt auch so, ich muss ja die Wünsche meiner Kunden erfüllen. Das ist wirklich, da hätte ich auch so, da hätte Peter nochmal sagen können, aha.
Ja, aber wahrscheinlich sieht Morten, der ist auch so ein Schelm im Geiste. Das sieht wahrscheinlich, weil er hier sagt, einen 10 Meter langen Campinganhänger zu ziehen, ist wahrlich ein eher ungewöhnliches Unterfangen. Das ist für ihn ja auch mal eine Abwechslung. Ja,
okay. Übrigens, Halbzeit bei dieser Folgenbesprechung. Seite 59 und 118 sind es.
Oh, das ist geil. Ja. So, Morten fährt ab, ja?
Ja, wie ist es jetzt immer noch? Haben die jetzt immer noch den Bonus wegen den Erbsenzählen-Gewinnspiel?
Genau, geht das noch? Den hast du, wenn du so eine Frage stellst.
Den hätte Morten gesagt, so nach dem Motto, oh, danke, dass sie das machen. Naja, habt ihr damals die Erbsen gezählt? Jetzt muss ich euch hier ewig so
hinterweisen. Bis jetzt ist ja alles sehr unauffällig, ne? So, wir hätten die Hürde geschafft. Was machen wir jetzt, Justus? Ja, jetzt holen wir das Fernrohr
und bauen 10 Meter lang. Und
bauen das oben auf die Zentrale und einer von euch wird die ganze Zeit...
Das ist eine Parodie, glaube ich. Das ist wirklich...
Ja, da ist ja die Aussage, eine besondere Folge, Jubiläum, da macht man nochmal besondere Sachen.
Ein bisschen Spaß, ein bisschen Schabernack.
Zur Abwechslung regnet es auch mal wieder in Kalifornien.
Das heißt doch, es never rains in Kalifornien.
Na, stimmt nicht. Also das Wetterphänomen El Niño herrscht zu dem Zeitpunkt.
Mhm. Also es rainet doch ab und zu in Kalifornien.
It's a rainy day. Ja, Bob ist ein Kunstkenner, sitzt mit einem Opernglas am Fenster und guckt rüber.
Das ist auch, stell dir das vor, also wir haben den goldenen Rolls Royce an der Spitze vorne, dann den schrottreifen 10 Meter Campinganhänger hinten, mit einem riesen 10 Meter Fernrohr, wo Justus hintersteht, und dann ein Bob, der mit einem Opernglas davor steht. Also, ich würde denken, das ist eine Kunstinstallation.
Und Achtung, super Papagei-Zitat, Blackie sagt, 3 rote Rosen um die Röhre.
Ja, stimmt.
Aber man muss
Bob denn nicht sogar noch sagen, hast du recht.
Man muss aber positiv erwähnen, dass das ja auch rauskommt, dass sie beobachten.
Die verstehen gar nicht.
Verstehe auch nicht.
Und dann steht Justus da mit seinem 10 Meter langen Fernrohr. Wie konnten die mich nur entdecken?
Wie ging das denn?
Wie ging das denn?
Ja, ja, und dann, aber ich meine, sie hat es ja auch gerafft irgendwie, weil sie liest nur Bücher über Jakar und Hernandez, ja. Obwohl sie ja Expertin ist. Das ist ja schon auffällig, ja.
Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind.
Naja, ich finde es so lustig, er glotzt rüber und Peter sagt nicht so auf, Herr Justus, wenn sie sich umdreht, dann sieht sie dich, ja. Ja, hast ja recht. Okay, Justus wird gerade wieder so ein bisschen dumm wie im Meisterdieb, das stimmt schon.
Mit so einem scheiß Opernglas.
So, jetzt ist mal wieder eine gute alte Zusammenfassung. Es wird gesagt, wir wissen, das Bild Feuermond existiert, ist an einem geheimnisvollen Ort versteckt. Ja? Das Bild kann nur derjenige finden, der die Hinweise auf den Gräbern versteht. So heißt es zumindest in den Briefen. Und die Hinweise lauten, hast du die Welt gesehen? Hast du viel gesehen? Und kennst erst doch die halbe Wahrheit und so weiter. Ne? In den Jakar-Briefen hat ja der Jakar zu seinem Kumpel Raoul geschrieben, tolle Idee, die du hast und so. Otto ist zu dir unterwegs.
Otto?
Otto, genau. Nicht Hallo Echo, Hallo Otto.
Sind auch zum Glück, wiederholen wir es auch nochmal im Hörspiel.
Stimmt, Otto. Wird jetzt gesagt, irgendwie Otto, vielleicht war es ein gemeinsamer Freund von Jacquard und Hernandez, ne? Und Bob ist mal wieder die hilfreiche Stimme, sage ich jetzt mal. Denn Hernandez war auch Bildhauer. Ja? Und der hat seinen Skulptur kaputt, Entschuldigung, auch immer einen Namen gegeben, Spitznamen.
Sophia, Karl, Herbert und so weiter. Habe ich auch mal wieder was gesagt.
Ja. Und später aber, wenn sie verkauft wurden, hat er sie wieder umbenannt. Oder die Käufer, der mexikanische Jungfrau. Mhm. Ja, wollte ich noch als Info raushauen. Weil es hier im Skript steht. Oh. Ja, aber Justus sagt, es gibt ja bestimmt noch andere Hernandez-Experten im Museum. Und deswegen machen sie sich nächsten Tag auf den Weg ins Museum.
Teile von ihnen, nämlich nur Peter und Justus. Bob bleibt zurück mit dem Opernglas.
Ja, und steht immer noch da. Und Bob, du bist der Unauffälligste von uns. Du bleibst hier mit dem Opernglas und ich baue das 10 Meter Fernrohr oben wieder ab.
Und den rennt ja jetzt auch langsam so die Zeit davon. Genau,
sie
ne?
zweifeln jetzt auch so ein bisschen, ob das eine gute Idee war mit dem Wohnwagen.
Ach, ja. Jetzt schon.
Na, Peter zumindest, ne? Ja. Und ja, genau, ihnen rennt die Zeit davon. Sie haben noch 2 Tage Zeit. Was machen wir, wenn sich bei der Wallace nichts tut, ne?
Ich würde gar nicht beantworten, da kommt Musik.
Ja. Was machen wir denn nicht?
Wir machen Musik! Yeah.
Und dann sind sie schon in der nächsten Szene, die beiden, also Justus und Peter, in Oxnard. Thomas war ja in den USA, da war er nicht in Oxnard. Nee, da war ich nicht. Nee. Das Hernandez-Haus hat er dann nicht gefunden. Und gleich draußen sehen sie eine Skulptur am Eingangsbereich des Museums.
Skulptur kaputt.
Ja. Am Sockel ist auch ein kleines Schild und da steht drauf: Tauben goren, ab und zu fliegen ein paar davon.
Gott, spielt das noch eine Rolle in diesem Stück?
Ich glaube, das hast du gerade ausgedacht, oder?
Nee.
Hier steht hier wirklich, aber ich weiß nicht, was es nachher zur Auflösung beiträgt.
Und Justus sagt dann: Ah, der Weltenseher, natürlich von Hernandez, wer hätte das gedacht? Mhm. Peter lachte noch: Der könnte ja auch Otto heißen, findest du nicht? Und Justus: Naja, das wird uns sicher ein Mitarbeiter sein.
Witzig, wenn Justus sagen würde: Jetzt wird's aber albern.
Jetzt wird's aber strange.
Und jetzt sind sie im Museum.
Und reden mit Mike Myers.
Ja, so ungefähr. Der ist wirklich Meyers. Ja, und fragen ihn okay. nach dem Namen und Spitznamen.
Das finde ich jetzt auch schon wieder so konstruiert und da sagt er so: Ich habe keine Ahnung. Dann kommt doch hier diese.
Wie witzig ist es? Da steht dein Chef. Ja. Weißt du, und du bist Experte. Und dann kommen zwei Bänge und wir wissen ja, warum er es macht, ne? Also behaupte ich jetzt einfach mal, dass wir es wissen. Und er sagt: Ja, da bin ich der Falsche. Und sie sagt: Ich habe sie doch extra eingestellt. Sie
sind doch der Experte.
Ja, und dann übernimmt sie auch seinen Job. Ja. Ja?
Den finde ich allerdings sehr albern.
Bei mir wäre das so, wenn ich das sagen würde: Ich kenne mich nicht aus. Und meine Chefin kriegt das mit. Kündigung.
Dann finde ich aber sehr albern, nachdem sie das alles erzählt hat, denn so: wie ist denn dieses Gewinnspiel? Und so: Was für ein Gewinnspiel? Na, weil ihr seid schon die Zweiten, die danach fragen. Mm. Gestern war auch schon einer. Ja, das finde ich so wieder so blöde konstruiert, dass man so halt erfährt über diesen Umweg, dass, Spannung, da hat sich gestern schon mal jemand zu dem Typen
erkundigt. Das ist aber auch so ein typisches Element, ne?
Ja.
Na, gestern war auch schon jemand hier, der sich hier erkundigt hat. Na, wer denn? Na, deine Mutter.
Ja. Ja, Julian. Von den 5 Freunden. Hey, das ist Timmy.
Ja, lasst mich raten, ihr wollt wissen, ob es ein Auto gibt. Witzig. Ach stimmt, die machen das ja auch so geschickt mit dem Myers, ne? Irgendwie, ja, lustige Geschichte. Wir wollten mal wissen, ob es irgendwelche lustigen Spitznamen gibt, wie Sophia oder Katrin
oder Otto. Da stelle ich mir gerade Justus, so wie er da die Schlauheit hat, wieder als Vertreter vor.
Hier aus Hexengarn, ne?
Gut, guter Mann.
Ich habe eine Frage.
Das wäre so gut, wenn Justus so wäre wie bei den Clever und Smart Comics, dass er sich so verkleidet wie Clever.
So, gut. Es wird jetzt auch über den, ich habe geschmunzelt. Es wird jetzt auch über den Weltenseher gesprochen. Das ist ja der Otto. Und der Otto steht ja vorne. Schade, dass die Figur beschädigt ist, denn der hatte ursprünglich in seiner leeren Hand einen Globus aus Bronze. Ja, doch irgendwelche Raudis haben die Weltkugel abmontiert. Ja, sie steckte nur auf einem Stahlstift, damit man sie drehen konnte. Ja, aber Fujikato ist weg.
Interessant, sie haben uns sehr geholfen, Mrs. Albright. Warum hat er so dieses das habe ich nicht verstanden. Entweder ist, weil er immer noch dumm ist und wir sollen nochmal betont werden.
Aber hier stehen öfter so Sachen, die jetzt, also weil wir das hier stehen sehen, betonen wir es extra so lange, aber es sind vielleicht wirklich nur so immer so ganz kurze Sachen, so,
weißt du? Genau, die sind sehr einsilbig unterwegs im Ganzen. Das sieht man wirklich, wenn es geschrieben steht. Kann sein, dass das im Hörspiel oder generell nicht einfällt. Ja. Aber ich glaube, das ist diesmal auch sehr häufig. Was wahrscheinlich auch wirklich daran liegt, dass man das hier ein bisschen in die Länge treiben muss.
Ja, vor allem, ich lese es ja auch mal mit Pause, ne?
So. Hey, ihr dürft ja nicht vergessen, im Hörspiel ist es ja wirklich so. Mrs. Albright sagt jetzt also, er war groß, So, also gleich hintereinander. Ja,
genau. Und wir lesen es so. So, ein Mexikaner, ich habe ihn mir nicht genau angesehen.
Aha!
Ne, oder?
Oder.
Aber er war groß. Ja, also.
Dann müsste so eine Pause von einer halben Minute sein. Ja, und weiter?
So einfach. Und dann hörst du so ein Klatschen, hat er ja eine gescheuert, weil sie nicht redet.
Und jetzt kommt wieder was, wo Thomas dachte, wir haben es nicht verstanden.
Ne, das haben wir schon geklärt.
Der Hidden Track.
Ja.
Nummer zwei.
Der kommt jetzt. Ich habe keine Lust, ihn zu erzählen, Olli.
Nein.
Gut, müssen wir aber machen.
Okay, dann mache ich einfach, also ich kann mich, glaube ich, kann ich mich auch daran erinnern, Bob langweilte sich zu Tode. Ich lese ihn einfach so vor, wie hier steht. Bob langweilte sich zu Tode. Er starrte hinaus in den Regen mit seinem Opernglas und beobachtete Juliane Wallace' Wohnwagen nun schon seit Justus und Peter nach Oxnard aufgebrochen waren. Verließ die Frau ihre Behausung eigentlich jemals? Im Moment telefonierte sie. Bob hatte gerade beschlossen, seinen Beobachtungsposten für eine Sekunde zu verlassen, um sich einen Kaffee zu machen. Als sich die Tür...
Ich will das jetzt alles vorlesen.
Ja, das ist ein bisschen, doof, ne?
Ja, na, ich kann es. Also geht Mrs. Darum, Wallace kommt auf einmal zu Bob.
Wutentbrannt kommt sie zur Zentrale.
Und er ist total aufgeregt, weil alles in der Zentrale rumliegt vom Feuermond, die ganzen Recherchen und so.
Dann fängt er an, alle Informationen zu essen.
Und trinkt dabei so den Kaffee und runter.
Und der ist doch komisch rein.
Das ist wirklich eine Parodie, eine Dreifachzeichen-Parodie.
Ja. Nein, es wird alles eine Wolldecke. Also er schmeißt eine Wolldecke über den Tisch und so alles. Mhm. Was ich gut fand, dass mal nicht die klopft und normalerweise wäre so gekommen, Moment, ich komme, ich bin gerade nackt und so. Stattdessen sie klopft und er geht einfach hin. Ach, so eine Überraschung. Das fand ich gut.
Ne, ich finde jetzt witzig, sie sagt jetzt, ich weiß, wo ich dich gesehen habe im Museum und du hast mich ausgefragt und ich habe dir alles erzählt. Mhm. So, und sie will jetzt wissen, was führst du im Schilde? Sie will alles wissen.
Genau.
Und Bob antwortet mir jetzt wirklich, das ist jetzt kein Scherz von mir, weil Bob fragt jetzt wirklich, möchten Sie jetzt mal ein Stück Kuchen? Und sie sagt, ach, und ich habe am Kaffee gemacht. Das ist fast so, als ob mir sowas als Scherz einbaut.
Weil, guck doch mal, Bob ist hier wie Ernie. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen.
Das ist aber so ein bisschen, als hätte Bob hätte auch sagen können, lass uns doch lieber mit den Tennisbällen spielen.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, so Bob ist auch so ein bisschen dümmer geworden, ne? So, dass er so überfordert ist, Kuchen. Der ist so total schlagfertig. Hat halt zu oft eins auf den Kopf gekriegt oder zu viel Stühle ins Gesicht.
Er wollte gerade sagen, er kommt aber auch nicht so glimpflich davon hier in diesen beiden Stücken.
Du sagst, Bob ist dümmlich geworden. Ich höre wirklich mal die nächste Zeile vorlesen. So, weil Bob jetzt sagt, wie? Ich weiß gar nichts, ja? Aber wissen Sie, was komisch ist? Sie kam mir auch sofort bekannt vor. Und sie jetzt so, ha? Und jetzt, ja, stimmt. Jetzt muss ich sagen, bei ihm sagt er, wissen Sie was? Sie kam mir auch bekannt vor. Sie sagt, ha, und jetzt, ja, jetzt muss ich sagen, ich muss wirklich in diesem Museum gewesen sein. Und interessante Ohrringe haben Sie da übrigens.
Muss ich auch sagen, sag mal, spreche ich hier mit einem kleinen Vollidioten?
Und jetzt wissen wir auch, warum diese Szene nur ein Hidden Track ist und nicht vollwertig ins Hörspiel eingearbeitet wurde. Denn das Witzige ist, darüber habe ich nachgedacht, wenn es jetzt wirklich keine rausgeschnittene Szene ist, weil Bob geht darauf ja gar nicht mehr ein, der sagt ja gar nicht, ey, die war hier. Da merkt man, dass das wirklich wo rausgestrichen wurde. Sonst hätte doch Bob erzählt.
Seine Kollegen informiert darüber.
Ja, und das macht er ja nicht später, ne? Deswegen hier, das ist wirklich reiner Bonus, würde ich sagen. Aber auf die Szene hätte ich auch verzichten können, wenn ich ehrlich bin. Weil die bringt irgendwie nichts.
Ja.
Doch, weil Blacky hier noch was sagt.
Mag, mag, mag.
Du guckst in die Röhre.
Ja, na gut, aber also sie unterstellt ja auch den Jungs, sie wären bei ihr eingebrochen, sie kann es aber nicht beweisen, ja. Mhm. Naja, und im Prinzip, sie sagt, ich habe euch im Auge und wenn ihr morgen euch nicht verpisst, dann gibt's Ärger und so alles, ja.
Ja.
Genau. Da guckst du in die Röhre, du sagst es, Blacky.
Du sagst es, Blacky. Mhm. Ach, siehst du, ich meinte das vorhin, an das erste kann ich mich gar nicht erinnern, dass er mit den Rosen sagt. Aber witzig, haben sie das Ra mal als Wort geschrieben. Da guckst du in die Röhre. Haben sie hier Ra, wird R-A-R geschrieben.
Was traurig ist, dass der das Hidden Track einfach wieder zwischengequetscht wurde und die Folge noch gar nicht vorbei ist.
Also jetzt traurig, dass die Folge noch nicht vorbei ist? Oder dass
der Teil B.
Also Peter und Justus kommen mit dem Auto zurück. Ja, die haben auch irgendwie eingekauft, bla bla bla, es regnet in Strömen, ja. Und achso, Peter ist ja auch mit seinem Auto wieder da, der hat es jetzt aus der Werkstatt abgeholt. Ist ja wichtig, ne?
Ja.
Und sie haben rausgefunden, was es mit den Sprüchen auf sich hat. Hier hast du die Welt gesehen, hast du viel gesehen, kennst das die halbe Wahrheit, ne? Und jetzt, sie wissen, das hat was mit dem Otto zu tun, ne? Dem Weltenseher, weil der hat ja diesen Globus in der Hand, ja. Mhm. Und es ist ja ein Bildhauerei von Hernandez.
Genau.
Ja? Und was stand auf seinem Grabstein? Der olle Spruch. Genau. Und jetzt wissen sie, okay, mit dieser Weltkugel muss es irgendeine Bewandtnis haben. Ja? Der Schlüssel zu Feuermond. Richtig. Ja?
Heißt Hernandez nicht auch der Sänger von Down, Down, Down?
So ganz kurz, wirklich, das muss ich jetzt mal loswerden. Also erstmal,
Patrick Hernandez.
Nee, erstmal ganz, ganz großen Dank an Thomas an dieser Stelle, der wirklich seit, glaube ich, 2 Stunden lang durch diese ganze Folge führt, ja. Ich bin eigentlich fast nur noch Zuhörer und von Benjamin kommen nur noch so Witze wie, ist dieser Hernandez eigentlich der Sänger von, also Thomas trägt momentan diese Folge, was glaube ich sehr, sehr anstrengend ist. Da, Thomas, halte durch, weil ich kannte dieser Folge wirklich.
Und ich habe wirklich Schmerzen
ja, ich glaub dir,
mein Lymphknoten ist angeschlossen und ich werde Folge gezwungen nicht mehr durchzumachen.
Ja, vielleicht werden wir diese, das ist ein kleiner Vorschlag, vielleicht werden wir die zweite Hälfte, in der wir jetzt ja drin sind, vielleicht kannst du das ein bisschen stauchen, so ein bisschen die Zusammenfassung ein bisschen gröber gestalten, dass wir dann vielleicht bald drüber.
Ich probiere Thomas zu helfen.
Genau, weil, versuch mal. Ich versuch's auch noch,
soweit ich kann. Ich gucke in den Chat, nein, jedes Detail.
jedes kleinste Detail.
So, ja. Also man hat jetzt rausgefunden, der Nachtschatten ist nicht der Dieb der Weltkugel, ne? Denn der hat ja danach gefragt. Entschuldigung, kann ich irgendwo eine Weltkugel klauen, ne?
Ja,
und jetzt.
Jetzt kommt wieder das, was so ein bisschen. Das ich finde jetzt für so ein Hörspiel ist das irgendwann wieder zu viel, weil die Figur hat ja eigentlich die Weltkugel in der Hand.
Ja.
Und die ist nicht da. Und.
Wird aber schlüssig erklärt, warum.
Wird ja schlüssig erklärt, aber das ist jetzt schon wieder so, was mich nervt. Das wird jetzt.
Ja, man ich muss mag ja diese die Kettenreaktion. Man muss es ja nicht. Auch auf 3 Folgen strecken. Ja.
Ja.
So.
Das ja, gut, aber trotzdem muss man das ja nicht mögen.
Ich finde es jetzt auch, hast du recht.
Vor allem, man kann so ein Stil mitnehmen, um einfach eine Folge, die gar nicht für 3,5 Stunden gemacht ist, so zu strecken. Oder man kann auch einfach mal eine Folge schreiben, die auch wirklich über 3,5 Stunden ein bisschen Content hat, ja, komplett. Weil hier bist auch, ich finde, diese Folge besticht wirklich dadurch, dass so viel theoretisch gelabert wird, aber extrem viel fällt mir bei dieser Folge hier auf. Mhm. Und sehr wenig Action, sehr wenig passiert so tatsächlich, dass man denkt, oh, da ist jetzt ein bisschen was los. Hier ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Text. Das finde ich ja anstrengend.
Jedenfalls, aber ich finde es immer noch trotzdem kurzweiliger erzählt als so manch andere langweilige Scheiße.
Kurzweilig finde ich das wirklich nicht, mehr erzählt. Nee.
Also beim Hören ganz, ganz katastrophal.
Gut, kommen wir am Fazit in 3 Stunden dazu.
Also ich muss, was sie dann noch kombinieren, dass es ja Nachtschatten nicht sein kann.
Aber der Welt ist trotzdem immer noch auf der Spur. Das ist die schlechte Nachricht Nummer 1.
Genau, aber Nachtschatten kann es ja nicht sein, weil er ja selber nachgefragt hat nach der Figur. Das also kann schon. Er sie ja nicht geklaut haben, das wäre ja dämlich. Mhm.
Ich finde auch das ein bisschen albern von Peter formuliert. Wir haben eine gute und 2 schlechte Nachrichten. Die gute ist, der Nachtschatten hat die Kugel nicht. Schlechte Nachricht Nummer 1, er ist im Gemälde immer noch auf der Spur. Ach! Ne? Als ob er jetzt gesagt hat, okay, tschüss. Ja. Und schlechte Nachricht Nummer 2, der Typ, der gesagt hat, schönen guten Tag, ich bin der Landesexperte, ja, wir haben eine Frage, wer ist Otto, kann ich dir sagen, ja, hier in Brandon, der scheint auch irgendwie, ja, in der Sache mit drin zu stecken. Ja?
Das finde ich auch witzig. Das ist Detektivarbeit auf höchstem Niveau. Brenn Meyers, woher kennt ihr denn seinen Namen? Ja. Alle Mitarbeiter am Ende.
Das ist wirklich, also wie gesagt, das ist so, ich vergleiche dieses Detektivniveau jetzt vielleicht, ich hoffe, unser Magier hat gleichermaßen zauberkünstlerisches Niveau, denn dann brennt die Bühne, das schwöre ich dir.
Vor allem das Witzige ist, er war selber die Museum und hat mit der Julian gesprochen und hier steht es auch, alle Mitarbeiter tragen Namensschilder, ist mir nicht aufgefallen, echt?
Ich sage, es ist eine Parodie, ich kann mich nur wiederholen, es wird immer lustiger. Jetzt, wenn es jetzt ein Film wäre, wären die Namensschilder auch noch so groß, ja, wie Nummernschilder von
Autos. Und jetzt sind wir auch noch in Amerika, da kam dann mit einem Handschlag an, hallo, mein Name ist Brad. Jetzt klopft es an der Tür, wer ist es denn, Olli, kannst du dich erinnern?
Nein.
Oh, komm.
Nein, es ist Brittany. Es ist
Thomas Tina Martin.
Ja, viel könnte ja nicht sein.
Es ist Tina und ich sage, es ist Freddy da.
Und sie erzählt jetzt, wie sie zum Schrottplatz gekommen ist. Sie wusste nämlich nicht, wo die sind und hat sich angeblich Sorgen gemacht. Und
die Tante Mathilda hat lachend die Tür geöffnet und gesagt, so lustig, die sind mit der scheiß Zentrale weggefahren.
Ja, und jedenfalls durch den Rolls Royce und mit dem Campinganhänger konnte sie den Weg verfolgen. Wahrscheinlich haben alle gesagt, die Idioten sind da.
Die Mathilda kriegt sich nicht mehr ein. Mit dem Rolls Royce. So, schön finde ich, dass sie so eine ganze Zeit im Regen stehen lassen, bis sie irgendwann noch meckert, darf ich jetzt mal reinkommen, ne? Und auch wieder hier, darf ich reinkommen oder sollen wir uns im Regen unterhalten?
Na, sie sind ja keine dicken Freunde mehr.
Und wir lesen es ja jetzt wieder so, räuspert sich.
OA.
Na schön.
OA. OA.
Achso, OA könnte es natürlich auch. OA.
Und Peter, der ist jetzt total süß, er sagt, ich mach dir mal einen Tee. Obwohl er vorher immer gesagt hat, blöde Kuh. Und Bob holt ja sogar ein Handtuch, ne?
Ja, und wie so sie aber so, genau, und wie sie so sagt, so mit dem Tee und so, das fand ich richtig niedlich. Auch danke. So,
oder? Wow,
ja, das war, ne? Ist ja auch
so. Ja, also witzig, Peter so, ich hol dir mal einen Tee und ich hol dir ein Handtuch. Warum hast du dich denn nachher schon nicht mehr gemeldet, Justus?
Das ist aber was sie jetzt aussagt, es stimmt ja auch, dass sie sagt, ich habe für Eugenie gearbeitet, ich habe gelesen, der ist verhaftet worden, glaubst du, dann bleibe ich zu Hause sitzen und warte. Ding dong.
Ja, ich weiß, ich hab schon Handschellen an.
Ja, hier ist er wieder emotional, muss man sagen. Also er hat immer noch nicht abgeschlossen damit, ne?
Finde ich aber, das finde ich tatsächlich gut, dass sich das so ein bisschen wie ein roter Faden durch beide Folgen zieht, die wir heute besprochen haben. Mhm. Dass er da tatsächlich, sobald Brittany auf den Plan kommt, das zeigt so richtig, jeder von uns hat ja auch so eine Flamme, wo er sagt, wenn die auftaucht, dann schaltet sich unser Gehirn aus.
Ja, das ist Kryptonit für ihn, ne?
Ja, und da ist sie, glaube ich, der Fall.
Ja, sie sagt jetzt aber auch, was sie ein bisschen kritisiert, dass Hugo im Gefängnis sitzt und alles immer noch steuert und Justus gibt es zu, ja, darüber haben sie sich auch Gedanken gemacht, aber ist mehr oder weniger nicht zu ändern, weil sie ja sonst nichts in der Hand haben.
Ja, aber das sagt sie ja schon schön, ne? Irgendwie, das passt zu ihm, alles dreht sich um ihn und so und er sitzt eigentlich nur im Knast, ne?
Und jetzt würde ich an Justus Schelle, ich wollte Schelle sagen, lustigerweise, ich wollte sagen, dass an Justus Stelle ich ihr eine Schelle gegeben hätte, weil sie jetzt nämlich sagt, sie weiß, wo das Paket ist.
Oder er hätte sie eingestellt, an Justus Stelle hätte ich ihr eine Stelle gegeben.
willst du bei den Detektiven damit?
Willst du completed werden?
Weil jetzt sagt sie auf einmal, ich weiß, wer das Paket ausgebuddelt hat.
Ja, jetzt kommt wieder dieses Paket nämlich ins Spiel, wie du schon sagst, ne? Und sie hat wieder, was hab ich? Ich hab wieder hier den Skaterboy.
Also, du willst irgendwie Avril Lavigne heute. Das ist ja so, das ist das Wort Skaterboy, obwohl es hier nirgends steht.
Und es ist noch nicht einmal der Name Avril Lavigne gefallen.
Noch nicht. Ich habe jetzt erstmal reingemacht, weil ich dachte, jedes Mal, wenn Thomas Skaterboy sagt, denke ich, ja, ich weiß, Thomas.
Aber wie witzig, im vorigen Satz sagt sie noch, ja, denkt ihr, ich bin nur zu Hause und mach nichts und sagt jetzt aber ein paar Tage später, ich habe das gesehen, wer das Paket ausgebuddelt hat.
Na besser, also, das war ja der doofe Andy hier, der Skaterboy, den sie ja beauftragt hat.
Der typische Andy.
Denn, ja, oh Gott. Weil der ist ja den Detektiven hinterher gefahren auf seinem Motorrad, ja. Also ja, richtig schlaues Bambi, ne? Und der ist aber oben an der Straße geblieben und hat aus sicherer Entfernung beobachtet die Action am Strand, ne? Und konnte auch, anscheinend konnte er ja sehen, wo Eugenie schnell das vergraben hat auf der Flucht auf dem Buggy vor der Polizei. Weißt du? Der ganze Strand, 30 Blaulichtautos. Ja?
Ich finde auch witzig vergraben. Also anstatt man das irgendwo hinwirft oder so, gut, ist ja der nicht gut versteckt, aber so die Zeit dann zu sagen, ich vergrab das mal, ja.
Ja, das überleg mal, der war bestimmt so auch so 20 Meter Höhe und hat alles gesehen. Eugenie wusste nicht, wo er hinkurven soll. Steigt ab, vergräbt die Scheiße. Das sieht auch keiner von den Polizisten, ja?
Schnallt sich ab, macht das Radio aus, zieht die Handbremse.
weil ich verstehe jetzt ihre. Das habe ich auch im Hörspiel nicht verstanden. Ja, okay, wir besprechen das Hörspiel. Ganz ehrlich jetzt, Justus fragt jetzt, warum sie das so gemacht hat, auch nicht gleich erzählt hat und so.
Ja.
Und jetzt antwortet sie, ich lese jetzt vor aus dem Skript, ich wollte auf Nummer sicher gehen, falls du es dir nicht vorstellen kannst, dass Hugo seine gerechte Strafe bekommt, war ungeheuer wichtig für mich.
Ne, er hat ja, zu aber wenig
warum
gezahlt.
Hat sie es denn trotzdem nicht gesagt? Ich verstehe es nicht.
Nee, weil sie immer noch ein durchtriebenes Stück ist, aber sie dreht sich das natürlich so hin, wie sie will. Und sie pocht ja immer noch auf Justus' gekränktes Ego. Sie sagt es ja sogar. Sei doch mal ehrlich zu dir selber.
Ja, aber was ist denn das für eine Antwort?
Ja, das ist keine gute Antwort, weil sie sagt, ich wollte auf Nummer sicher gehen. Okay, ja,
auf was?
Okay, jetzt kommt sie ja zu den Jungs. Muss man ja auch sagen, ne?
Ja, aber auf was wollte sie denn? Sie will, dass er ins Gefängnis kommt. Ja,
das Ding ist
ja, wäre es dann auch besser mit dem Paket.
Das Ding ist ja, wenn wir mal ehrlich sind, sie kommt ja auch nicht weiter. Sie setzt er jetzt wieder auf den Spürsinn der Detektive. Ja. Nur deswegen ist sie da.
Ja, aber wir müssen mal kurz zusammenfassen. Was war denn im Paket drin?
Das weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht. Waren da nicht die Briefe drin, Jakar?
Gott, das weiß ich auch nicht mehr.
Warte mal, das Päckchen vom Nachtschatten an Eugenie.
Ja.
Nee, der Weltenseher ist nicht drin. Der Globus, den hat die Julian.
Wäre, glaube ich, auch zu klein.
Das können ja schon die Briefe gewesen sein.
Ach, da ist der Plan drin, Mann!
Welcher Plan?
Ja, mit dem Grundstück von oben, mit dem Haus. Das ist in dem Päckchen.
Das ist da drin?
Ja, genau. Hier, sagt sie doch. Schau mal, weil Bob will wieder intervenieren und sagt, was für interessant ist die Tatsache. Was denn, hast du denn aus dem
Sandaufkommen? Und dann aber ihre Antwort, da ist jetzt der Plan drin. Ich wollte auf Nummer sicher gehen, dass sie ins Gefängnis kommt. Also das hätte jetzt Justus den Plan bekommen, wäre er nicht ins Gefängnis gekommen oder was?
Was mich jetzt ein bisschen stört, erstens ist es fast das gleiche wie in Erbes Meisterdiebes. Da war es dieses kleine Foto in dem Bilderrahmen, wo sie gesagt haben, ey, was ist das für ein Haus, das finden wir nie. Ah, ja. Aber wir machen eine E-Mail-Lawine. So, jetzt sieht man von oben eine Villa, beziehungsweise es ist zwar nur so ein Architektenplan, sage ich jetzt mal, aber sie identifizieren es als Villa. Warum machen sie jetzt nicht nochmal das Gleiche, indem sie das auch als E-Mail verschicken und sagen, ey, könnt uns helfen, wir suchen das.
Habt ihr
das
schon mal gesehen? Weil jetzt alle online sind. Und aber sie jetzt spammen
E-Mails. Deine Frage ist aber interessant, weil das könnten sie eigentlich so oft anwenden, bei ganz vielen Sachen, warum machen sie keine Lawine, warum keine Lawine?
Das könnten die bei allen Sachen machen, die Bob recherchiert.
Ja. Aber vielleicht schicken sie...
Ja, es ist doch genau dieselbe Ausgangssituation.
Warte, mein Witz. Vielleicht schicken sie Avril Lavigne.
Der war nicht schlecht.
Okay.
Aber noch.
Beachte bitte die Uhrzeit.
Selbst für die Uhrzeit war er ein bisschen bemüht.
Okay.
Aber ich um mir den Bauch zu pinseln, lass es gelten.
Du sprichst wie mein Mathelehrer, nur dass es lass ich gelten hat bei ihm immer gefehlt.
Ja. Aber wie dumm ist es denn? Es ist genau die gleiche Ausgangssituation. Sie haben ein Bild und denken, ja, das ist eine Villa. Und jetzt ist die Aussage von Justus, wir haben keinen blassen Schimmer, wo das Haus liegt, noch wem es gehört, noch welche Adresse. Und Bob endet mit, na toll. So.
Ja. Vor allem die berühmte Lawine. Ja. Ja. Na toll, wir haben keine weiteren Mittel.
Und übrigens, die Musik, die jetzt kommt, das ist so eine Streichermusik von dem Thema. So.
Ja.
Die finde ich gut.
Lustigerweise kann ich mich an die auch erinnern.
Ja.
Und die fand ich auch gut.
Weil die so ein bisschen ruhiger war, ja, ne? Und schön gespielt.
Die ist wirklich ein bisschen anders. Ja. So, deswegen
genau, ich sie die, auch fällt, die fällt aus dem Raster.
Ja, jetzt sagt der Erzähler,
Bob muss pinkeln. Aber das vergisst er ja jetzt, ne?
Finde ich aber gut,
ist mir
dass
das
mal passiert.
Habe ich mich drauf geachtet. Guck mal, weil er steht auf, er geht raus. Mhm. Also die haben anscheinend keine Toilette in der Zentrale. Weil er dringend pinkeln muss, steht dann plötzlich bis zu den Knöcheln im Matsch und dann sah er es, ja. Und jetzt vergisst er ja das Pinkeln.
Das weißt du nicht, vielleicht hat er ja gepinkelt.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte also, ja,
ich glaube, ich glaube spätestens gleich, wenn die Zentrale die Felswand knutscht, ich glaube, dann muss er pinkeln.
Na, auf alle Fälle ist der Wohnwagen mit den Rädern bis zur Hälfte im Schlamm. Ja. So, also die Räder sind zur Hälfte im Schlamm, ich hoffe nicht der Wohnwagen. Der Wohnwagen.
Naja, gut, das ist schon ziemlich tief, wenn wir ehrlich sind. Die kriegen richtig Panik, ne? Es hat ja die ganze Nacht anscheinend geregnet, ne? Wir müssen was unternehmen. Und welche arme Sau muss jetzt wieder sein Auto zur Verfügung stellen?
Na, Peter.
Genau. Aber es ist auch schon ein bisschen übertrieben, die Geräuschkulisse, oder? Manchmal haben die keine Relation. Entweder es ist wie am Anfang die Explosion, einfach nur so ein Eimer, der ausgeschüttet wird. Und hier so.
Das ist na, okay, das ist aber schon ganz schön laut, so ein Auto raus.
Ja.
Wirklich jetzt? Olli, du kennst es auch, wenn die Reifen durchdrehen und spritzt und.
Es ist ein bisschen zu laut, aber es ist ein authentischer Klang, das stimmt.
Ja. Nee, wo ich aber Thomas recht geben muss, es war auch wieder einer der Soundfiles, die so ein bisschen aus der Gesamtsoundstimmung so total wie ein Schlag ins Gesicht wieder so ein bisschen rausgehauen
hat. Ja, weil der Rest von der Atmosphäre nicht stimmt. Mhm. Also man muss mal überlegen, so Schlamm und nass und da fehlt so ein bisschen. Mhm.
Auch die Musik, die hier eingesetzt wird, ne? Avanti, das ist auch so eine treibende Rauschmusik, so oder?
Das hat mir aber wieder gefallen.
Das fand ich immer ein bisschen übertrieben.
Nee, das fand ich wieder gut.
Okay, passt zu dem Rauschen von den Rädern jetzt, ne? Naja. Sie schaffen es jedenfalls, die Zentrale aus dem Schlamm zu ziehen, aber Peter spricht sich aus, aber er will eigentlich sagen, mein Auto sieht aus wie Scheiß. Deswegen, mein Magen sieht aus wie ein Haufen, naja, lassen wir das. Ja, okay. Und jetzt ist auch so dumm, plötzlich so, sei mal leise, weil das bei der Wallace im Wohnwagen klingelt, das Handy.
Mhm.
Ja. Benjamin, was passiert? Der Hörer wird abgenommen von Mrs. Wallace und sagt, hey, Gromit, wie geht's?
Lustigerweise, jetzt muss ich kurz überlegen, weil dieses Gespräch, da kann ich mich fast gar nicht mehr erinnern.
Das ist so ein was, Gespräch,
wie Reise funktioniert sich. Ach so, das war das, dass sie sagt, dass sie beobachtet wurde, oder? Dass sie gemerkt hat, dass sie von den Detektiven...
Sie haben doch keine Heizung. Ganz kurz, wie kann es sein, dass die Wallace gemerkt hat, dass aus diesem Wohnwagen, der von einem Rolls-Royce auf dem Gelände gefahren wurde, mit einem Opa-Glas...
Stehe mir so vor, wie er wirklich, da ist ja so ein Stiel an so einem Opa-Glas, wie Bob da wirklich steht. Verdammt.
Genau. Also
scheint er das gar nicht zu verlassen. Ja. Und dabei so eine Tasse Tee in
der Hand. Also eigentlich hat das Gespräch drei Sachen. Einmal, dass Brandon dran ist und fragt, also erstmal weiß man dann, dass Brandon halt dazugehört, der aus dem Hernandez-Museum.
Genau. Ich kann ihn nicht helfen, ich weiß nichts.
Und er fragt, ob sie sicher ist da mit den drei Schnüfflern und so. Und sie sagt, ja, ihr ist es bewusst, dass die ausgehorcht wird. Und sie hat auch Bob mit dem Opernglas gesehen und dass sie sich sicher ist, dass sie bald Feuermond haben.
Ich finde aber, dass das viel mehr Wirkung hat, wenn sie jetzt sagt, die haben mich die ganze Zeit beobachtet, wenn man nur das hat und nicht diese Hidden Track ziehen. Weil wenn die drin wäre, ist es ja keine Überraschung mehr, dass sie sagt, so, ja, die haben mich beobachtet. Weil das kommt jetzt wirklich so wie, ja, ich weiß genau, was hier abgelaufen ist.
Das ist ein bisschen unheimlich.
Genau. Und das andere ist ja so, sie konfrontiert Bob damit und dann ist es ja langweilig, dass sie es schon weiß. Ja. Ja? Ja.
Gut. Ja, sie setzen sich ins Auto.
Ja, es gibt neue Informationen zu Feuermond, deswegen muss ja die Wallace jetzt zu Brandon, ja. Und ja, die hatten einen heißen Reifen, würde ich jetzt mal sagen.
Jetzt kommt wieder alles so ein bisschen so mit der Soundkultur, also die Vorstellungskraft, die lässt bei mir so ein bisschen nach in der Szene.
Ja,
also
mir das geht das so. Auch.
Verfolgungsjagd fand ich ganz schlimm, auch nachher, ja, das Wortgefecht nach dem Unfall auch ein bisschen skurril irgendwie.
Ja, aber das ist wirklich sehr überzogen jetzt, dass die mit der Zentrale hinten an, weil unser MG ist ja wirklich nicht groß.
Genau, also sie setzen sich ins Auto, die Wallace und... Ja,
durch die Berge, die halb, genau. Die Straße steht halb unter Wasser.
Und Peter muss halt mit dem MG hinterher und schafft es aber nicht,
obwohl ich
die
da seine
Zentrale abzukommen.
Ich mag aber seine Reaktion, dass er sagt, so tut dir mir gefallen, ihr haltet mal die Fresse, damit ich mich konzentrieren kann.
Ja, aber jetzt... Man stellt sich jetzt das Wetter vor und alles und was die für ein Auto hat und fährt und die jetzt mit
dem. Na, vor allem die Zeit hätten sie einfach sich nehmen müssen, um die abzukoppeln. Die hätten sie nämlich wieder aufgeholt, weil mit einem 10-Meter-Trailer hinten dran ist man doch deutlich langsamer allem, als ohne.
Vor allem, ich war in den USA. Ja. Ich weiß ungefähr so, wie die Straßen da sind. Also manchmal ist es wirklich alles ein bisschen knapp, sagen wir mal so.
Ja. Ja? Und ich finde ein bisschen albern, also wir wissen ja, was sie. Für eine Zentrale haben, 10 Meter lang und wahrscheinlich 100 Meter hoch. Und dann, ja, was ist, wenn sie uns sieht?
So groß wie der Geldspeicher.
So groß wie der Mount Everest. Was ist, wenn sie uns sieht?
Und da ist keine Toilette drin.
Was ist, wenn sie uns sieht?
Genau, da verfolgen die mit diesem richtigen Ding. Ja, was ist denn, wenn sie uns sehen sollte?
Ja, und die Antwort ist ja, fahr ein bisschen mit Abstand, vielleicht sieht sie uns.
Aber
ja.
Ist auch so geil, dass dann plötzlich gesagt wird, scheiße, da vorne ist ein Erdrutsch.
Ich hatte da vorne ist ein Erdrutsch. Einfach so, da vorne ist ein Erdrutsch.
Ja. Aber okay, sie hat es ja gemerkt, diese 100 Meter große Zentrale hinter ihr, dass sie dann Transport, ich kann nicht mehr, überholen will. Und dann, ja, da kommt es knüppeldicke und billiges Gequietsche von Reifen und Geschepper.
Achso, ich muss ins Mikro sprechen. Ja, warum kommt es mit dem Erdrutsch nicht rüber? Weil dieses Gefühl, dass da so ein mega Sturm ist und Regen, kommt überhaupt nicht rüber. Jetzt stellt euch mal vor, da wäre so richtig so Autogeräusche, wie das Auto sich so ein bisschen quält, so zu fahren und so. Und dann könnte man sagen, oh, was ist mit der Straße passiert oder so. Aber einfach so mit dieser Soundkulisse, oh, da ist ein Erdrutsch. Gut, danke.
Ja, nee, ich stimme dir zu. Schweigen ist Zustimmung.
Also, gut. So. Und es kommt, wie es kommen muss. Also, wie gesagt, die Zentrale knutscht die Felswand und dann gibt es so eine halbe Massenkarambolage.
Und dann auf einmal Nick Heidfeld.
Jetzt kommt Nick Heidfeld und sagt, was für ein spektakulärer Crash, ja. Keine Ahnung. Und auch dieser Meta-Gag, ich bin Profi, keine Sorge und so.
Ja.
Willst du jetzt den...
ich muss kurz aufstehen auf diesen...
Ja, wir können jetzt gleich tauschen, dann kriegst du den.
Sind da noch Chips drin?
Da ist noch was drin, aber ich bin zu faul ranzugehen.
Aber warte.
Ich muss ganz kurz mal auf diesen Stuhl jetzt mal...
Überhaupt keine Mikrofone zu sehen.
Oh, wirklich wahr.
Wir haben es doch fast geschafft,
kannst
Jungs.
Kannst du nicht mal 18 Stunden an einem
Platz sitzen? Ja, du bist so eine Memme.
Wir waren alle schon auf dem weichen Stuhl, außer ich.
Aber du bist ein guter Gastgeber, was das angeht.
So. Ja.
Gut, also die reden jetzt so ein bisschen irgendwie, auch wie ruhig der Typ ist, ne? Ja, was ist denn mit ihren Wagen? Ja, das wird mein Mechaniker schon richten. Nicht mehr
ja,
so.
Also alles kaputt. Ja, er hat doch eine Box,
Living
wo er ranfahren kann.
Living in a Box. Der war nicht schlecht, Olli.
Danke.
Ja. Und dann kommt die Wallace, ihr seid ja wahnsinnig, wolltet ihr mich umbringen, ne? Witzig, und Justus sagt, uns trifft nicht die geringste Schuld.
Mit unter 100 Meter aus, dass wir hinten rangegangen
haben. Ja, na okay, durch den Erdrutsch mussten sie ja anhalten, ne? Und hier Nick Heifetz sagt, oh, warum sie versuchen, mich auf die Straße zu überholen? Bla, 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 Sülz.
Der reagiert auch so. So, der LKW-Fahrer. So, auch überhaupt so unpassend, auch mit der Soundkulisse schon wieder, da ist ein Sturm, da ist noch halb alle tot.
Generell, wie sich alle unterhalten sind, wenn sie im Wohnzimmer sitzen Und auch seine Emotion stimmt auch nicht zu der Szene.
Kein bisschen. Als ja. LKW-Fahrer, überhaupt was fährt er bei diesem Wetter da rum?
Naja, gut.
Na gut, das kann er nicht beeinflussen, er muss arbeiten.
Ja.
Ja. Aber auf jeden Fall witzig ist, dass die Wallace sagt, hier, ja, rufen Sie gefälligst die Polizei. Und Justus sagt, ja, die sollen die weggeschleppte Straße unbedingt absperren, ne? Und so weiter.
Ganz kurz nochmal. Also Nick Heidfeld spricht ja den LKW-Fahrer. Mit diesem kurzen Meta-Gag, er denkt eigentlich, ich bin ein Profi. Und Nick Heidfeld ist ja wie die meisten Sportler grottige Schauspieler. das ist so eine Sache, wo sich Fans so denken, oh, da ist ein berühmt, weil die sagen ja nur, wie wählen die so eine, das hätte ich André Mininger gerne ja hier, wie wählen die so eine Leute aus, die sagen, ja, wir brauchen mal wieder einen Stargast, das ist ja eine besondere Folge, wir haben schon Dirk Bach. Na hier, Nick Heidfeld.
Mhm.
Wie kommt man auf ihn?
Ich glaube, das war wirklich ein Gag, die wollten den Promi haben. Wallace will jedenfalls, dass die Polizei gerufen wird und dann sagen die auch so, ja, können Sie die gleich mitnehmen, weil sie wollen das gefährlichste Bild, das gefährlichste.
Das gefährlichste Bild.
Nee, das wertvollste Gemälde stehen, das Bild. Ne, und sie, ja, müssen uns mal unterhalten, ne? Und dann ist aber witzig, sie sagt, wir müssen uns unterhalten, als erstes müssen wir mal nach Blackie sehen, ne?
Das ist ja richtig. Ja, und jetzt kommt ein Riesengag, ihr habt ja wirklich einen Vogel. Beeilt euch.
Ende Teil 2.
Ganz schlimmer Gag.
Fand ich auch.
Wisst ihr, was jetzt auch ein schlimmer Gag wäre? Wir einfach den letzten Teil weglassen oder aufhören.
Das ist ja wirklich ein schlimmer Gag.
Wir haben es geschafft.
Ja, hier steht Ende.
Ja, ihr habt wirklich ein Vogelende.
Ja.
Also es sind noch 22 Leute im Chat um diese Uhrzeit.
Oh, das ist wirklich der harte.
Jetzt ist aber die Frage. Schlafen die und haben nur den Chat an oder ist noch jemand online?
Weil geschrieben hat schon lange keiner mehr.
Nee.
Ach, jetzt gehen wir wieder kurz.
Jetzt sind wieder 23, ja.
Ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz raus auf Toilette und
ja,
so.
Ja, okay. Genau. Und dann machen wir aber gleich weiter, oder?
Gut, machst du nochmal ein, wir sind gleich wieder da oder muss hier jemand labern und die Stellung halten?
Wir sind gleich wieder da.
so weiter schon, dann kannst du auch drücken.
Bis gleich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Nein.
Wie nein?
Nein, wir machen keine Folge Mathildas Kirschkuchen.
Warum machen wir keine Folge Mathildas Kirschkuchen?
Weil wir eingeladen sind. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast, aber Thomas, Benjamin und Olli von der Zentrale haben uns eingeladen, dass wir auch beim 17-Stunden-Podcast mitmachen über Feuermond.
Oh ja, und wir haben uns sehr gefreut. Dankeschön für die Einladung. 17 Stunden über Feuermond finde ich schon auch krass. Und ich dachte, wir schweifen ab und unsere Folgen werden zu
lang. Ja, ich sag ja, ich war auch der Meinung, wir schweifen schon extrem ab. Nein, nein. Ihr seid unsere Vorbilder, Jungs. Definitiv.
Definitiv. Wir versuchen uns aber heute mal ein bisschen strikt an den Plan zu halten, weil wir haben nur eine halbe Stunde.
Genau, Plan ist jetzt, stell uns halt erstmal vor, bevor du mit der Folge anfängst.
Siehst du schon wieder?
Ja.
Ich hab's doch gesagt. Ich bin Ramona. Gegenüber von mir sitzt Björn und falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, Mathildas Kirschkuchen.
Was ist. Du bist so geil. Es kennt uns. Du musst einfach mal davon ausgehen, dass unsere 10 Hörer, die uns hören und die Zentrale, die kennen uns ja. So, die anderen kennen uns alle nicht. Kannst du vielleicht sagen, was wir machen vor allen Dingen? Mathildas Kirschkuchen, ja. Sind wir Bäcker?
Nein, wir haben selber einen Podcast. Aber wenn wir damit jetzt anfangen, also gibt uns einfach in die Suchleiste von Spotify ein, weil sonst ist unsere Redezeit vorbei.
Ja, wir haben nur eine halbe Stunde gekriegt.
Ganz genau. Das wird schon schwer genug.
Ja, wir sputen uns.
Wir reden jetzt über Feuermond und zwar fangen wir mal ein bisschen an, wie wir die Folge allgemein fanden, also die Qualität. Wer uns kennt, wir fluchen doch sehr, sehr oft über die drei Fragezeichen. Wir lieben sie trotzdem.
Wenn wir uns schon vorstellen, wenn ihr keine 18 seid, nein, dann hört ihr nicht Mathildas Kirschkuchen, bitte.
Ganz genau. Nein, wir reden jetzt heute über die Qualität der Folge, wie wir sie finden und vor allem, worüber ich reden möchte, was bei den drei Fragezeichen ja immer schief läuft, der Plot-Twist.
Nee, neuerdings, beziehungsweise, ja, neuerdings seit 20 Jahren läuft nicht der Plot-Twist falsch bei den drei Fragezeichen, sondern der Plot an sich.
Meistens. Ja, alles. Prinzipiell läuft da eher alles falsch, aber das, ja.
Nein, thematisieren, nicht
immer. Thematisieren wir wann anders. Also, jetzt fangen wir mal an. Wie findest du die Folge so allgemein?
Habe ich dir schon mal erzählt, habe ich unseren Hörern erzählt. Es ist definitiv in den Top 5.
Echt? Hast
ja.
du? Echt?
Also, ja, meine Lieblingsfolge ist ja Todesflug. Die beste Folge.
Du hast es ernsthaft gedroppt.
Ja, das habe ich schon so oft gedroppt. Jetzt wissen nur andere Leute auch, dass die beste Folge auch von mir als beste Folge bezeichnet okay. wird. Wie gesagt, und dann kommen halt die beiden Brittany-Folgen. Das ist einmal Feuermond und einmal Erbe des Meisterdiebs. Und dann kommt da noch Superpapagei und irgendwie sowas mit rein. Okay, meinetwegen. Nee, aber Feuermond auf jeden Fall in Top 5, eventuell Top 3. Das ist tagesformabhängig.
Also ich muss auch sagen, mir gefällt die Folge sehr, sehr gut. Das ist auch mal was, wo wir uns endlich mal wieder einig sind. Ja. Die machen wir auch demnächst selber. Also eine normale Folge, keine 17 Stunden.
Nee, bei uns wird sie halt wieder so 2 bis 3.
Ungefähr.
Oder ein Dreiteiler, mal gucken.
Und ja, sie ist wirklich sehr gut gemacht, vor allem einfach mit den Antagonisten, dass die uns sowieso schon im Gedächtnis geblieben sind, wieder auftreten, wieder in derselben Konstellation, aber komplett auseinanderdriften. Fand ich ja genau an der Folge so geil irgendwie.
Ich finde, ja, genau das Gleiche eigentlich auch.
Aber?
Ich bin gerade überlegen, wie ich da jetzt auf die Schiene komme, auf die ich hin will. Für mich ist die Folge 125 Feuermond eigentlich die bessere Folge 100. Weil dieser ganze Quatsch mit Makatao und als, ja gut, es war das erste Mal, dass es ein Dreiteiler war, aber da ist mir ein bisschen was im Gedächtnis geblieben. Feuermond, wie gesagt, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Folge 150 und 175, könnte ich dir aus dem Kopf jetzt nicht mal sagen, wie die auf Deutsch heißen. Folge 200 mit dem feurigen Auge, die war ja auch nett. Das ist das gleiche Prinzip wie Feuermond, dass halt ein paar alte Charaktere wieder auftauchen und ein alter Plot aufgegriffen wird. Aber Feuermond unter diesen ganzen Sonderfolgen sticht da einfach hervor, weil du hast die besonderen Charaktere drin. Also Rama Sidri Randua aus Feuriges Auge, ja meinetwegen, der war cool, der war auch im Fluch des Rubins cool. Aber mit Victor Eugenie hast du halt einfach den Antagonisten, der seit Folge 1 etabliert ist. Du hast mit Brittany eine Antagonistin.
Die einfach die größte Versuchung ist, seit es die drei Fragezeichen
gibt. Es ist im Grunde, wenn ich so grob mal im Kopf zusammenfasse, eine der ganz, ganz wenigen, wenn nicht die einzige, die es geschafft hat, Justus eigentlich auf die dunkle Seite zu ziehen. Weil er hätte die Bilder vertickt.
Hätte er gemacht,
wenn sie nicht aufgeflogen wäre.
Ja, und da hat sie nicht mit Cookies gelockt.
Nö, eher mit einem süßen Pfirsich.
Oh ja.
Und zwei schöne Aprikosen.
Ja, nein, aber
ihr müsst das nur noch 20 Minuten ertragen. Das Niveau wird hier bei uns nicht nur niveauvoller, vergiss es.
Nein, absolut nicht. Aber wirklich, die Folge ist eben deswegen gut, aber ich finde den Plot oder einfach die Auflösung dann ist endlich mal was, wo du nicht voraussehen konntest, oder?
Ja.
Hattest du eine Ahnung, was da passiert am Ende?
Nee. Ich sage ja, das ist auch eine der wenigen, die mich wirklich überrascht hat. Normalerweise siehst du den Plot-Twist ja in Szene 1.
Ja.
Und wenn wieder irgendwas gesagt wird, was völlig aus der Luft gegriffen ist und dann natürlich muss der Bezug wieder drauf genommen werden.
Ja, oder früher als Peter Passetti gesagt hat, wir versehen es mit einem Fragezeichen, wusstest du ja, okay, ja, passt.
Nee, und das ist wirklich eine, die hat mich wirklich mal überrascht. Und im Gegensatz zu der Folge, die wir neulich auf unserem Kanal gemacht haben, die kannst du auch ein zweites, drittes, viertes und ein fünftes Mal hören, ohne dass die Folge blöd wird.
Ja, echt so. Ich weiß nicht, ich habe es ja auf der Vorbereitung von hier 1000 Mal gehört. Ja, das kann man immer wieder hören. Aber jetzt erklär doch mal den Plot. Oder jetzt erklär mal, mit was hast du denn gerechnet? Du machst ja immer ein bisschen mit im Kopf bei den drei Fragezeichen. Mit was hast du gerechnet? Was passiert denn jetzt in der Folge?
Was mich überrascht hat, dass Eugenie verhaftet wird am Ende der Folge. Dass er dann tatsächlich im Knast sitzt und erstmal keine Rolle mehr spielt.
Erstmal in der Mitte der Folge.
Ja, da
fängt ja schon mal an.
Ja, das hielt ungefähr für 2 Minuten, bis ich rausgefunden habe, wo er denn festgehalten wird. Und nicht in irgendeinem Hochsicherheitsgefängnis in Monika oder Barbara, was sie sagen. Sondern auf dieser Vince-Polizeistation in Rocky Beach. Weißt du, da können wir da mal drüber reden. Das sind Zellen, da sind normalerweise so Leute eingesperrt, die da besoffen übernachten müssen und so. Und da stellst du einen von mit internationalen Haftbefehl gesuchten Kunstdieb rein.
Nicht nur das.
Der an 9 verschiedene Länder ausgeliefert werden soll. Bitte?
Inspektor Cotter sagt selber, ja, die Polizeistelle in Santa Monica kann sich gegen die Presse wehren. Wir können das nicht. Ihr könnt euch gegen die Presse nicht wehren, aber ihr könnt einen international gesuchten Mann anscheinend so gut festhalten, dass er immer nicht versetzen muss. Was hätte das ausgemacht, den in die andere Stelle zu bringen?
Allein schon so gut festhalten. Wie gut er festgehalten wurde, das wissen wir ja dann spätestens ab Teil 3 der Folge, wie gut das geklappt hat. Also gar nicht.
Ja, das ist es ja. Und ich verstehe es nicht. Er wird in neuen Ländern gesucht und man muss erst mal gucken, wo er hingebracht wird. Ja, aber erst mal in ein gescheites Gefängnis. Ja,
das wäre der erste Schritt.
Das macht doch keinen Unterschied, ob er jetzt in einem gescheiten Gefängnis sitzt und sie dann über ihn diskutieren. Das hatte für mich ein bisschen was wie Schweigen der Lämmer.
Ja,
so ein,
ja,
so ein
ja,
Mann,
ja,
so ein Mann.
Im Grunde schon. Nur ich glaube, dass Victor Eugenie jetzt nicht der Typ ist, der da irgendeinen ausweidet und an seinen Gedärm aufhängt an der Zellentür.
Meinst du nicht?
Nee, Victor Eugenie ist doch ein Gentleman-Verbrecher.
Ein Gentleman-Verbrecher, ja, aber trotzdem. Also, man weiß, wie der drauf ist und wo er sich... Seit Jahrzehnten suchen die den.
Ja.
Und dann?
Nee, also nee, wie gesagt, wo es dann hieß, dass er in Rocky Beach in Knast sitzt, da wusste ich, dass er definitiv noch wieder eine Rolle spielen wird. Dass er dann aber wirklich, und jetzt vermutlich in einem richtigen Gefängnis sitzt, das hat mich überrascht.
Ja, das auch, ja. Aber ich meine, was hast du dir gedacht, nachdem er eingebuchtet worden ist?
Das erste oder das zweite Mal?
Ja, beim ersten Mal hören. Dann ist er rausgekommen. Okay, wussten wir dann
alles. Ja, war ich schon überrascht, dass sie ihn geschnappt haben.
Ja, erstmal, ja, und dass er rausgekommen ist. Und das wussten wir aber alle. Aber wie ging es denn weiter? Was war deine Vermutung? Was passiert jetzt? Weil darum geht's ja. Wie überraschend war der Plot? Was bist du denn Stück für Stück davon ausgegangen, was passiert? Also erstmal, er will das Bild klauen. Für mich war das erstmal ein schnödes, ja, wieder, Eugenie ist mit dabei, geil, aber eigentlich war das Bild klauen und das war's.
Dass das eine besondere Folge wird, das wusste ich schon ab dem Zeitpunkt, wo Brittany dabei ist. Weil, wie es hier wahrscheinlich alle wissen, ich liebe Brittany über alles. Ja. Bester Charakter, bester Antagonist. Das heißt, ich wusste, Brittany ist im Spiel. Die wird jetzt nicht einfach nur für zwei Sätze reingeschnitten worden sein. Die hat eine Vergangenheit mit Eugenie. Also ich wäre tatsächlich... Ich war überrascht, dass sie es wirklich so knallhart durchziehen und den Plot-Twist aus Erbe des Meisterdiebs einfach wiederholen, dass Brittany eigentlich eine Evil Bitch ist.
Das fand ich gerade das Geile daran.
Ja, das ist geil, aber mich persönlich hat es überrascht, dass sie es wirklich einfach stumpf genau so nochmal wiederholt haben.
Nein, das war überhaupt nicht, für mich war das überhaupt nicht stumpf, weil wenn die 3 Fragezeichen dir dann vertrauen und du dann denkst du, ja, jetzt muss es ja so sein, jetzt muss die ja irgendwie was haben, aber im Endeffekt nein, im Endeffekt ist es. Und vor allem im ersten, nach Erbe des Meisterdiebs, dachte ich mir, ja, die ist angestellt worden und so. Wie sie es dann erklärt hat, sie hat es nicht gewusst, sie hat ihm geglaubt, der war so überzeugend, dass die Jungs ein bisschen was, so einen Dachschaden haben oder so. Für mich war die dann einfach so ein unbedarftes Mädchen. Ja, die hat was Blödes gemacht, aber eigentlich nur wegen dem Geld und wusste gar nicht, wie weitreichend ihre Konsequenzen sind. Jetzt vertrauen die 3 Fragezeichen denen erstmal im ersten Step. Und ich dachte mir, okay, wenn die das machen... Die können nicht nochmal das durchziehen.
Ja, genau das meine ich doch.
Ja, eben. Und dann dachte ich mir, wie gesagt,
sie es so durchziehen, das war das Überraschende
für
mich. Ja, aber
sie haben es nicht nur einfach durchgezogen, weil im ersten Teil war sie ja dann wirklich nur das unbedarfte Mädchen, das für Geld gearbeitet hat. In dem Teil ist sie die Bitch, die nicht nur die 3 Fragezeichen hintergeht, sondern Eugenie auch noch. Das ist das, was mich beeindruckt hat. Und das ist eine Charakterentwicklung, die ich einfach da beobachtet habe. Wie bei Justus im Erbe des Meisterdiebs, absolut, habe ich bei ihr auch beobachtet. Und das fand ich richtig geil. Und was ich dann wieder schlecht fand, nicht schlecht von der Story her, aber Eugenie zum Beispiel hatte keine Charakterentwicklung. Klar, er hat sich einbuchten lassen, 2-mal. Von den 3 Fragezeichen.
Können wir ihn sonst einfach bei seinem richtigen Namen Jacquard rufen?
Jacquard war aber der andere Maler.
Nee, ja, und sein Sohn heißt nicht Jacquard oder was?
Ah, grober Schnitzer von mir. Ich war irgendwie da vorher
dabei. Das ist ganz geil, ja. Wir hatten in der Vorbesprechung, genau nämlich das reingepackt. Und da guckt Ramona mich an wie so ein Auto, nur nicht so schnell. So, wieso ich Eugenie jetzt auf einmal Jacquard nenne? Also da war sie, wenn ihr diesen Blick gesehen hättet, die war völlig lost für 10 Sekunden.
Aber nur, weil Shakar für mich irgendwie der Vorname war. Ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Shakar war für mich der Vorname von dem Maler. Oder der Maler hat gar keinen Vornamen.
Maler hier, haben keinen Vornamen. Wenn ihr keinen Vornamen habt.
Das ist Monet, das ist Rembrandt, das ist Gauguin, ja, das ist...
Aber du weißt schon, dass die auch alle Vornamen hatten.
Ja, aber sie sind für mich so irrelevant. Und Shakar war einfach Shakar für mich. Und ich dachte mir,
klar.
Ja, ich weiß schon. Und dann ist uns aufgefallen, wieso nennt er sich Hugenai?
Hugenai.
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 Junge mit Taubenai. Hugenai.
Junge mit Hugenai.
Hugenai. Wieso den schlimmsten auszusprechenden französischen Namen?
Wo ist der denn schrecklich? Eugenie. Das sind 3 Silben. Eugenie.
Ja, das geht ja, aber Hugenai wird da geschrieben. Die Franzosen haben sowieso einen Macken, wenn es um die Namen geht. Hugenai. Und dann sprichst du es Eugenie aus. Wo ist das Ü?
Und was hast du jetzt gegen Victor?
Victor ist in Ordnung.
Ja, du hast gerade gesagt, richtest du dich einfach nur auf, dass H-U im Französisch zu dem Ü wird, ja? Ja,
weil ich einfach keine Ahnung habe, wieso der genau den Namen nimmt. Ich will das wissen.
Ich muss mal dazu sagen, Ramona ist Schwäbin und wenn ein Bundesland mit dem Slogan wird, wir können alles außer Hochdeutsch, verzeiht ihr, dass sie sich dann erst recht über Französisch aufregt.
Ich möchte gern mit André Marx reden.
André, ist das etwa ein französischer Vorname?
André, ich möchte gern eine gescheite Hintergrundgeschichte von Eugenie haben.
Ey, das also habt ihr gar nächsten, nicht gehört, ne?
In der nächsten Folge,
hört irgendwie die letzte oder unsere vorletzte Folge, da hat sie dann André Marx auch einfach mal zu Karl Marx gemacht. Weißt du, so sieht es nämlich aus.
Ja, aber wer mich kennt, also wer unsere Folgen kennt, weiß, ich hab's nicht so mit Namen.
Da ist Karl Marx dann auch auf einmal auch nicht der Autor von Das Kapital, sondern von Die 3 Fragezeichen.
Ja, aber vielleicht ist Karl Marx ein bisschen einflussreicher gewesen und ein bisschen geschichtlich relevanter als André Marx, weswegen der ein bisschen besser... Ja, ich weiß, für uns 3 Fragezeichen-Hörer vielleicht nicht so, aber... wie weit sind wir eigentlich? Wie viel dürfen wir noch?
Ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach weiter.
Ja. Und zwar, wir sind immer noch nicht am Plot-Twist angekommen.
Welchen Plot-Twist? Es gibt da...
Ja, mehr also, nein, es geht ja erstmal darum, wir fanden das halt einfach, ich fand das die schnöde neue Story, dass der ein Bild klauen will. Und dann ist er gestellt worden, das ist für mich dieser Riesentwist, ist er gestellt worden in diesem Zimmer, darf sich nicht bewegen, weil die Bewegungsmelder ausgelöst
werden. Was macht
er? Er bewegt sich.
Ist auch so ein Ding bei den 3 Fragezeichen generell.
Darfst du nicht machen. Was macht er? Ja, ganz genau. Nein, er bewegt sich und dann geht's alles runter. Er wird eingesperrt. Alles gut. Habe ich verstanden. Nein, habe ich nicht verstanden.
Das ist schön. Das freut mich für dich.
Nein, das habe ich nicht verstanden. Aber noch weniger habe ich verstanden, dass er das dann kaputt machen wollte. Und da war für mich das komplette Verständnis der Folge vorbei. Die Folge war für mich so normal, so ja, schön, tolle Folge, gut zu hören und dann auf einmal, hat man dem ins, weiß schon, Hirn geschissen oder so. Nein, das war das Geile an der Folge, weil ich damit nicht im Ansatz gerechnet hätte, wie Justus.
Justus
war genauso am Arsch wie ich, oder?
Ja, so für ungefähr eine halbe Szene, bis er dann ihm aufgeklärt hat, ja, okay. Wenn sie das so wollen, dann liegt das da und da dran. Und das liegt daran, dass es da und daran liegt.
Ja. Ja, gut. Justus war mal wieder zu intelligent für mich. Keine Ahnung. Ich habe es nicht kommen sehen.
Ja, ich auch nicht. Aber Justus ist schlauer als wir alle.
Nein, aber es ist halt geil, weil sie 2 Teile reingehauen haben. Der will es kaputt machen, weil er nicht will, dass man rausfindet, dass Shakar und, wie heißt der andere? Rembrandt?
Eugenie.
Der andere Maler. In Anführungszeichen Hernandez. Dass die beiden.
Warte mal, sag noch mal Hernandez.
Hernandez?
Ach komisch, der wird auch mit H geschrieben, da lässt das H weg. Im Spanischen ist das dann jetzt okay, dass man da Namen anders ausspricht, wie sie geschrieben werden oder was?
Ich habe den Namen nicht gegoogelt, wie man den schreibt.
Ja, Hernandez. Wie man Hernandez halt schreibt. Du sagst aber trotzdem Hernandez gerade.
Wieso soll man Hernandez schreiben? Das ist voll bescheuert.
Ja, gut,
ja, alles klar. Ist es auch.
Ey, sagt die mit dem spanischen Vornamen, das ist unglaublich.
Ja, aber meiner ist so, wie man spricht. Ramona.
Für Blöde halt.
Ja, ganz schnöde.
Oh, das reimt sich.
Voll geil.
Mega.
Die sind super. Auf jeden Fall, die beiden es soll nicht, ja nicht rauskommen, dass die beiden eigentlich ein und dasselbe Maler sind, also zwei Personen, aber die Kunstwerke nur von einem stammen. Soll nicht rauskommen. Und das ist dieser erste Twist, der mich umgehauen hat. Andererseits aber hat er für mich keinen Sinn gemacht. Weil Eugène will Bilder verkaufen. Und das sagt ja Justus, glaube ich, selber. Boah, die werden ja, die würden ja so viel wert werden, sagt er ja selber. Und dann hat für mich der Twist keinen Sinn gemacht, obwohl er richtig, richtig geil war. Weil natürlich will Eugène die teuer verkaufen. Was hast du dir dabei gedacht?
Ganz ehrlich, nix.
Warum nicht?
Ja, weil ich mir die erstmal in Ruhe anhören wollte, ohne dass ich mir dabei Gedanken mache.
Ich meine jetzt nicht im Mathildas Kirschkuchen-Style,
sondern einfach... Ja, auch da habe ich mir da auch nicht so, ja, okay, habe ich akzeptiert. Okay. Hier, gut, halbe Stunde ist noch auf der Uhr, da wird schon irgendwie in einer halben Stunde was passieren. Ich mache mir da keinen Gedanken bei.
Okay, du lässt dich berieseln und hörst du überhaupt der Story zu, oder?
Wenn die beim zweiten Mal hören, oder wenn die beim ersten Mal hören gut war, oder ich die als gut erachtet und kurzweilig erachtet habe, dann ja.
Interessant. Nein, ich war auf jeden Fall komplett... Und dann kommt dieses Zweite, was er dann rausgefunden hat, dass er der Sohn ist.
Dass die Zentrale noch einsatzfähig ist auf der Straße?
Das kommt nachher. Nein, wir sind ja immer noch im Twist. Und dass der Sohn ist, das hat dann wieder alles rund gemacht. Weißt du, das hat in diesen kurzen Zeit, in diesem Gespräch und diesem Nachgespräch, hat es mich von verwirrt auf, ja, okay, kann ich nachvollziehen und, hä, nee, verstehe ich doch nicht, bis in, einfach nur so.
Hat André Marx sich da Mühe gegeben, ja?
Der auch wie er sich Mühe gegeben hat, so, das war diese Erleuchtung, das war diese 42, die ich da hatte. War schon geil, irgendwie.
Okay. Können also wir jetzt endlich bitte über die Zentrale reden, die durch die Straßen von Rocky Beach bzw. Kalifornien gejagt wird?
Ja, okay, dann rede über die Zentrale. Ich glaube, 5 Minuten müssen wir noch haben.
Ja, kann sein. Wie geil ist denn das? Das gibt halt auch nur da in der Folge, dass die Zentrale, die unverrückbar auf dem Schrottplatz von Titus Jonas steht, auf einmal einfach an den Rolls-Royce, das sowieso schon mal sogar an den Rolls-Royce rangehangen wird und durch die Gegend fährt. Ich finde das so geil.
Fandest du?
Ja, das ist mega. Also, das ist natürlich wieder hochgradiger Quatsch, aber es ist geil.
Ja, hochgradiger Quatsch, das ist das Dümmste in der Folge und ich glaube,
das ist das Beste überhaupt. Ey, weißt du, die Zentrale, die halten sich kaum auf dem Schrottplatz aus, aber die Zentrale ist trotzdem dabei. Und er natürlich, und wenn man drüber nachdenkt, ist es auch so logisch. Wie gesagt, es wird seit Folge 1 gesagt, dass es ein ausrangierter Wohnwagen ist.
Das ist gar nicht logisch. Und das bemerken die ab dem Moment, an dem sie an dem scheiß Campingplatz angekommen sind.
Was?
Weil die Frau, die sie dann, oder
hast
die
du, Schüli... Bist du auf die Idee gekommen, wie gesagt, die müssen auf dem Kindern Campingplatz, wieso auch immer, und damit sie aufhält, wollen sie da irgendwas hinstellen. Bist du auf die Idee gekommen, einfach die Zentrale zu nehmen?
Warum soll jemand auf die Idee kommen?
Weil es geil ist, es ist so geil, es ist
fahren,
so super.
Die Idee ist
einfach gut.
Die fahren so extrem unauffällig mit diesem Rolls-Royce und dieser Zentrale zu einem Trailerpark.
Das Blackie übrigens,
auch
noch an
zu einem, ja,
sie nehmen sogar Blackie, ja, weißt du, ich habe da eins vermisst. Weißt du, was ich noch mehr gefeuert hätte?
Titus mit seinen räudigen Flex. Ich muss den Satz mal
einfach. Weißt du, was ich noch mehr gefeiert hätte?
Titus mit seiner Rolle.
Wenn sie einfach Onkel Titus mit Samtflex eingepackt hätten, irgendwo da rein, Hauptsache er flext auch auf dem Campingplatz weiter. Das wäre geil gewesen.
Nein, wäre es nicht.
Ist das die Idee für Folge 250?
Nein. Und wirklich, die kommen da in diesem unauffälligen Gespann an, müssen es ja natürlich jetzt machen, weil die können nicht noch einen Tag warten, bis Peters MG wieder aus der Werkstatt kommt. Nee, müssen den Rolls-Royce dazu nehmen. Was so auffällig ist, was Julie Wallace dann selber nachher sagt. Die sind mit einem Rolls-Royce vorgefahren, was soll ich da denken? Wenn die mit einem Motor
nehmen,
mit
einem Rolls-Royce. Aber das kannst du auch mal wieder sehen, das ist gut von André Marx geschrieben, dass sie nämlich halt sagt, sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Bei jedem anderen Autoren, ich möchte jetzt nicht Ben Nevis oder Henrik Buchner sagen,
nein,
da wäre das komplett, das wird komplett durchgegangen, das wäre dir nicht aufgefallen. Da hätte sie gesagt, oh, ein bisschen dekadent, aber naja, so ist die Leute.
Nein, aber ernsthaft, und dann kommen die da an mit ihrem Gespann und sie fragt, ich dachte, ihr wolltet nur ein paar Tage bleiben, warum seid ihr nicht mit einem Zelt gekommen? Und ich höre Peter reden in der Zeit, aber gleichzeitig sehe ich die Blicke von Justus und Bob, wie es in ihrem Kopf rattert, wir hätten auch ein Zelt nehmen können. Oder?
Ja, der hätte aber, ja. Wer hat Blackie gefüttert?
Ja, Tante Mathilda, die hatte ihn nicht das erste Mal. Der ist öfter bei Tante Mathilda, wenn sie sich beschwert, dass der zu viele Ausdrücke kann oder sowas.
Ich glaube, wenn die drei sagen, dass sie einen Ausflug machen, checkt Tante Mathilda erstmal sämtliche Versicherungspolicen über Lebensversicherungen von denen. So oft, wie die da schon irgendwie kurz vorm Tod standen.
Ja, echt so. Und dann beim Wegfahren, das ist auch noch, dann haben sie an den MG diesen scheiß Anhänger gehängt, wenn sie, als sie wegfahren, die Straßen überschwemmt waren, der Frau Wallace hinterher wollten. So ein scheiß Anhänger, wie schnell fährt der?
Du wie schnell darf er oder wie schnell kann, du, das Ding hält keine 50 mehr aus, wenn er seit 50 Jahren da auf dem Schrottplatz rumsteht. Ja,
aber sie haben die Zeit nicht, um ihn abzuhängen. Aber mit 50 durch die Gegend gucken. Nee, oder? Also. Ja.
Das besprechen wir, glaube ich, über alles, wenn wir die Folge wirklich machen. Wir müssen hier mal weiterkommen.
Müssen wir echt machen, ja.
So zum Thema Abschweifen.
Nee, es war ja nicht abgeschwiffen. Das war ja, wir haben ja
wir eigentlich... Wir hatten den Auftrag, sag mal ein paar Worte zu der Folge Feuermond.
Was ja, aber in 30 Minuten. Wir haben, glaube ich, sogar noch Zeit.
Jetzt, hey, pass auf. Leute, Thomas, du kannst uns nicht 30 Minuten geben und erwarten, dass wir uns an die 30 Minuten halten.
Doch, ich glaube, wir sind ganz gut in
der Zeit. Ja, wir wollen ja aber auch noch ein bisschen was anderes besprechen. Was ist denn das Nächste auf deiner Agenda da?
Viel haben wir nicht mehr. Huguenot allgemein.
Huguenot. Ey. Eugene.
Ja, ich habe immer Huguenot bei mir stehen. Das ist verwirrt ja, mich. Ja.
Ja.
Okay. Was war denn für dich nochmal einer der schönsten Momente in der Folge? Wenn wir schon bei schönen Momenten waren, das war das hier mit der Zentrale.
Das mit der Zentrale, dann dass Brittany an sich wieder da ist. Ich liebe Brittany. Und vor allem, oh, diese Stimme.
Nee, die geht mir nur auf die Nerven.
Nein, das ist die Beste.
Wegen Tina Martin. Ich kann sie nicht ab.
Ja.
Aber wow, wie sie sich wieder gefreut hat, Justus zu sehen. Und ich hätte ihr einfach nur in die Fresse schlagen wollen.
Nein, so. Ich hätte sie einfach nur wieder gerne knuddeln wollen.
Nee, gar nicht.
Oh, Brittany. Mhm.
Außerdem knuddeln, ja klar. Ich weiß, was du mit ihr machen willst, aber nicht knuddeln.
Ja, doch, nennt sich Vorspiel dann. Und dann hätte sie halt richtig dringend.
Ja, der schönste Moment in der Folge war der Moment ganz am Ende der Folge, als Titus Jonas diskutiert, als ein Haufen Schrott angefahren kommt, Titus Jonas in seinem Messi-Wahn tonnenweise Schrott gekauft hat, weil da wahrscheinlich 5 edle Vasen dabei waren, oder?
Die ganz unten lagen von
ja, ja, er hat Sachen von mir gekriegt zu einem sehr guten Preis, sagt der die Sachen bringt. Zu einem sehr guten Preis, hat sich dann aber bereit erklärt, den Schrott auch noch dazu zu nehmen. Titus Jonas in seinem Kaufrausch hat wahrscheinlich den Spaß seines Lebens gehabt,
ja,
sich da 3 gute Sachen rauszupicken, dafür wahrscheinlich ein paar tausend Euro.
Die
guten Sachen
will er doch gar nicht haben, weil die darf er nicht behalten, er will doch den Schrott haben.
Ja, aber nein, der hat wahrscheinlich ein paar tausend Euro für so kleine Nippes-Dinger gezahlt. Zu einem guten Preis hattet ihr erstanden.
Was auch immer.
Und als er den Schrotthaufen gesehen hat, wusste der, irgendwas in seinem Kopf hat ihn getriggert. Und er wusste, Mathilda bringt mich um. Und das hätte sie fast gemacht.
Nee, das kann ich dir sagen. Mathilda steht wahrscheinlich am Küchenfenster und er muss jetzt zumindest so gestikulieren und tun, als wenn er den Schrott nicht haben will. In Wirklichkeit hat er so ein Rohr in der Hose.
Nein, hat ja die Fahrer anscheinend schon ein paar Mal weggeschickt. Vielleicht war das aber...
Das war Tarnung, weil Tante Mathilda da auf dem Schrottplatz rumlungert gerade.
Ja, oder die hatten da wieder ein Aushilfe.
Mit Candice und Patrick wäre das nicht passiert.
Nee, wäre nicht. Aber vielleicht hat die Aushilfe den auch immer weggeschickt. Und es war gar nicht Titus Jonas. Weil der in seinem Messi war, der fand es voll geil.
Ich glaube, das ist das größte Logikloch dieser Folge, dass Onkel Titus einfach jemanden mit Schrott wegschickt. Also das ist schon das größte Logikloch. Es ist eklatant, ja, ich gebe es zu.
Ja.
Ist natürlich eine schöne Folge, wenn...
Aber das war wirklich, das war ein Moment in der Folge, den kann ich mir immer wieder anhören. Wie Titus Jonas versucht, nicht diesen Bergschrott zu bekommen, so, den er nur noch auseinanderflexen
so,
darf.
So, Achtung, ich komme jetzt wieder mit einer 1A-Überleitung.
Oh mein Gott.
Wenn ihr wissen wollt, warum wir Onkel Titus so abfeiern und was das mit seinem Messi-Wahn auf sich hat und seinen anderen psychischen Gebrechen, hört mal bei Mathildas Kirschkuchen rein. Da haben wir das, glaube ich, in mittlerweile 30 Folgen komplett auseinandergenommen, was jetzt mit Onkel Titus nicht stimmt. Sehr schöne Theorien. Also wenn ihr genauso Onkel Titus-Fan seid wie wir, auf unseren Fanshirt steht vorne Titus Flex drauf. Muss ich dazu noch irgendwas sagen?
Ganz genau. Wie gesagt,
dementsprechend, schaut doch mal bei uns rein. Wir wünschen den dreien noch viel Spaß bei den weiteren Gastbeiträgen.
Sind wir schon durch oder was?
Wir sind jetzt langsam durch, weil sonst können wir 2 Gastbeiträge machen.
Bist du dir sicher?
Hast du noch irgendwas,
auf meine Ohr, habe ich noch ein bisschen Zeit und ich habe auch noch was, über das ich reden möchte.
Ja, dann ganz schnell, erzähl mal.
Was bedeutet dir die Folge?
Was bedeutet mir die Folge? Sagen wir meine Lieblingsfolgen, fertig.
Nein. Hast du da nicht eine spezielle Erinnerung dazu? Die 2. 3-Fragezeichen-Folge, die wir jemals zusammen gehört haben. Der Beginn unserer Freundschaft, Björn.
Nee, war das nicht die erste?
Nein, das war nämlich der grüne Geist.
Ja, ich sag, war aber es aber nicht die erste Folge, der Beginn unserer wunderbaren Freundschaft.
Nee, das nicht, aber die größte das größte erste Gespräch, was wir über die 3 Fragezeichen hatten, als du mir über Feuermond erzählt hast.
Stimmt, du kanntest die noch gar nicht, ne?
Nein, haarklein und breit, weil Brittany, weil Justus hat Profil gekriegt, weil so viel passiert.
Oh, ja, Ramona, die Folge bedeutet mir unendlich viel. Gut, dass ich nochmal drüber nachgedacht habe. Es hat auch nichts damit zu tun, dass du gerade eine Waffe auf mich richtest.
Sonst hätten wir jetzt keinen Podcast und würden diesen Gastbeitrag nicht machen. Außerdem war die Frage explizit genannt. Ja. Guck mich nicht so
an. Nur weil es ja explizit auf deinem Aufschrieb draufsteht, heißt nicht, dass ich mir explizit darum Gedanken mache.
Und deswegen habe ich einfach die Folge erstmal nur verschwommen im Kopf, weil wir ja eigentlich immer eine Folge 5 Minuten hören und dann anfangen so zu quatschen. Dass,
wir haben noch nie 5 Minuten für 3 Fragezeichen am Stück gehört. Never.
Doch, letzte Woche haben wir nämlich während da haben wir nämlich eine der ganz neuen gehört, die wir noch nicht gehört hatten und haben da mindestens 10 Minuten lang drüber geredet, also während es gelaufen ist.
Ja, ich sag, wir haben noch nie 5 Minuten am Stück durchgehört, ohne was zu sagen.
Ja, nee, aber da waren wir an der Folge dran. Das war in Ordnung.
Vielleicht in 10, 20 Jahren schaffen wir es dann auch mal, eine komplette 3-Fragezeichen-Folge von vorne bis hinten durchzuhören und die Fresse zu halten.
Das wäre aber traurig für unsere Freundschaft.
Ich sag ja vielleicht.
Mal sehen. Wir werden es euch wissen lassen.
Ja, euch noch viel Spaß.
Macht's gut.
Schaut bei uns rein, Instagram und so. Matthias Kirschung, muss ich einbauen.
Viel Spaß noch mit der weiteren 17-Stunden-Folge.
Tschüss.
Und der Zentrale. Macht's gut.
Ja, Titus flext.
Das ist unser Flex. Titus flext.
Titus flext.
Und das nächste Mal bei Die Zentrale.
Und er hat das Torschloss aufgeschossen.
Er hat das Torschloss aufgeschossen. Er hat Anlauf genommen gegen Ball getreten.
Genau.
Vor allem ein Fußballtor mit einem Schloss. Das ist so ein Designerstück. Das muss man aufschießen. Das ist gar kein Schlüssel.
Also ich finde,
du hast einen Ball in der Tasche, weil du musst.
Also ich finde uns ja oft sehr albern. Jetzt um 4:30 ja, haben wir uns auch verdient, oder?
Ja, ja. Also.
Eine Rotz- und Wasser-Produktion.